Apokalyptische Geräusche im Hintergrund deuten darauf hin, dass hier das Chaos Radio ist.
Das Internet hat wieder recht.
Das Internet hat recht. Hier ist Chaos Radio 114. Wir haben es im Internet nachgeschlagen, da stand das. Im Internet steht ja alles. Chaos Radio 114 beschäftigt sich mit der Pavel. Was stand noch?
Software Projektmanagement.
Sag es nochmal bitte. Ich habe es nicht verstanden.
Guck im Internet nach.
Software Projektmanagement.
Genau, das ist jetzt Pavel, der jetzt mantramäßig den Titel der Sendung runterbeten wird, solange bis wir es alle begriffen haben.
Software Projektmanagement.
Ruhig, brauche. Kann mal jemand Pavel einen Keks geben? Die Stimme, die eben Pavel angekündigt hat, war Tims Stimme. Außerdem ist Harald noch da, der sagt wie immer:
Mahlzeit.
Nix, habe ich gesagt, sozusagen.
Der sagt immer Mahlzeit.
Mahlzeit, Software Projektmanagement.
Mahlzeit.
Software Projektmanagement.
Ah.
Worum ging es noch gleich?
Mahlzeit.
Das Software-Projektmanagement. Software-Projektmanagement.
Schaltet ihn aus.
Ja, ich dachte, Pavel macht jetzt weiter und ich blende ihn langsam ab. Das klingt bestimmt total.
Wollen wir nicht über Fußball reden?
Ja, aber dann muss das im Internet ändern. Dann muss sich das Internet anpassen.
Ja, gut. So, hallo, hier ist Chaos Radio. Ausgabenummer hast du schon gesagt?
114.
Ja, 114.
Es geht um
Software-Projektmanagement.
Pavel ist nicht irgendwie, muss ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte dieser Sendung geben. Ist immer so, fast immer ein Stichwort zu sagen.
Das ist der Pavlovsche Hund.
Der Pavlovsche Hund,
ja, also wir greifen mal ein Thema auf, was uns vorgeschlagen wurde.
Lass mich raten, im Internet?
Oh ja, im Internet. Und zwar in unseren tollen Mitmachseiten, die immer noch in der Wikipedia residieren, zum höchsten Unbill der Wikipedia-Gemeinde.
Warum?
Ja, die sind schon ganz, naja, die Wikipedia-Gemeinde ist ja gespalten in zwei Lager.
Ach echt?
Ja, da gibt es die Inkludisten und die Exkludisten. Die behaken sich.
Und was sind die einen und was sind die anderen?
Ja, die Inkludisten sind der Meinung, alles muss rein, was in irgendeiner Form zu erzählen ist. Und die anderen argumentieren immer damit, das wäre ja nicht enzyklopädisch und man könne ja nicht alles da reinschreiben, wo würden wir denn da hinkommen.
Ja, so. Aber ist doch Platz genug, oder nicht?
Das ist das Argument der Inkludisten. Das Argument der Exkludisten ist, dass wenn man jetzt alles reinmacht, dann würde man ja sozusagen den gesamten Internetinhalt auch dort reingießen können. Das kann ja nicht der Sinn einer dedizierten Webseite sein, die versucht eben was Bestimmtes zu machen.
Aber die Idee ist doch, dass es redigiert ist und nicht irgendwie, also sich selbst redigiert.
Du kannst dich gerne in diese Diskussion einklinken. Sie ist etwas länger. Sie wird auch schon seit einiger Zeit geführt und mit Inbrunst. Und ich verstehe die Argumente der einen und der anderen. Ich tendiere aber eher zum Inkludismus. Was nicht heißt, dass jetzt die Chaos-Radio-Seiten in der Wikipedia besonders gut platziert sind, weil es nimmt uns natürlich auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit. Weil es ist natürlich schon was anderes, wenn es das eigene Wiki ist. Nur wir haben gerade irgendwie einfach zu wenig Zeit und technisch, keine Ahnung, also auf chaos-radio.cc.de haben wir einfach bisher das Wiki noch nicht in dem Maße zum Laufen bekommen, wie wir es gerne hätten. Aber wir ziehen da um und so, und wenn jetzt jemand von der Wikipedia zuhört.
Also von den Exkludisten.
Wir kümmern uns ja von den Exkludisten. Die Inkludisten finden
das
ja toll.
Ich
fand das auch wirklich ein sehr interessantes Experiment, weil wir haben das ja gemacht seinerzeit zu der Wikipedia-Sendung eben. Mhm. Dann haben wir damit angefangen. Und das Schöne ist, dass du natürlich da erstmal eine große Userbase drin hast und vor allem diese ganzen Begriffe sind halt relativ nah. Das heißt, wenn man halt über irgendwas schreibt und auf irgendeinen Begriff hinweist in Bezug auf das Thema der Sendung oder wie auch immer, auch als Feedback, dann kann man halt einfach direkt drauf linken. Und das, das war ja auch.
Und außerdem residiert das Ganze ja auch noch in dem eigenen Namensraum. Insofern kann man es jetzt nicht direkt mit den normalen Artikeln verwechseln, sondern das ist ja, glaube ich, unter Benutzer Tim Pritloff Chaos Radio, wenn ich das
ja, was auch nicht der optimale Ort ist. Es ist halt immer so mit diesen. Ich mach das mal dahin und dann nicht wahr? Ja. Dann hat man das.
Also das soll. Wobei wir bei dem Thema Apple Spotlight erfunden hat, ne?
Wobei wir bei dem Thema Projektmanagement wären, nicht
wahr? Oh ja,
jetzt hast du aber Pavel den Text geklaut.
Na, ich meine ja nur, also man macht das halt mal so dahin und das sind wir schon gleich irgendwie bei einem prima Einstieg irgendwie in die Softwareentwicklung hinein, weil
das stimmt.
Viele Leute rotzen halt mal eben so irgendwie ein bisschen Code irgendwo hin und der lebt dann da und die Leute müssen sich mit den Fehlern und den Problemen und den Bugs irgendwie herumschlagen.
Genau,
und
das tritt sich dann fest.
Ja. Zum Beispiel, gibt es ein prominentes Beispiel, wo es sich festgetreten hat?
Unix. Der Erfinder von Unix, der Ken Thompson, der ist immer mal gefragt worden, was er denn anders machen würde, wenn er jetzt nochmal anfangen könnte. Und dann meint er so, naja, eigentlich nichts, außer dass er die eine Funktion, die er Creat genannt hat, die würde er Create nennen. Da hat er irgendwie das E vergessen. Das hatte eigentlich auch damals schon keinen Grund, weil 6 Zeichen Namenslänge wären auch schon damals kein Problem gewesen. Bloß aus irgendwelchen Gründen hat er das halt nicht gemacht. Aber ansonsten würde es genauso machen. Was eine ganze Menge darüber aussagt, wie Programmierer so an die Sache herangehen.
Moment, ich bin ja jetzt kein Programmierer. Also wahrscheinlich ist das jetzt gerade wahnsinnig witzig gewesen.
Ach so, das ist so ein witzig, dass es einfach keinen Unterschied macht. Er hat halt einfach eine Funktion, die etwas erzeugt, nämlich create. Mhm. Nicht create genannt, sondern create ohne das E am Ende.
Ja, ja, klar.
Und er meinte, das würde er halt ändern. Aber ansonsten eben gar nichts, obwohl es natürlich noch 1000 andere Sachen gibt, über die man diskutieren könnte. Gerade wenn man 30 Jahre zurückblickt auf ein Betriebssystem, was einfach das einflussreichste Betriebssystem auch gewesen ist eigentlich.
Das heißt, wenn Fefe sagt, dass das alles so toll ist, dann lügt er.
dazu will ich mich jetzt nicht äußern.
Also ich vertrete da ja auch eine andere Meinung als Tim, aber...
Wer spricht da?
Ich bin so ein Anrufer.
Du bist ein Anrufer?
Genau.
Ja, sag doch mal. Du meinst bei Unix?
Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, wir sollten dann doch mal...
Gut, dann auf das Thema Software-Projektmanagement kommen.
Genau, Pavel, dann komm du doch mal auf das Thema. Also wir wollten eigentlich, um dir gleich mal das Wort wieder zu entziehen, wir wollten heute erstmal einen Einstieg wagen. Na, du musstest ja die ganze Zeit in deiner Telefonkonferenz rumsitzen. Oder hast du einen schönen Einstieg für uns?
Ich wollte jetzt gerne über Unix reden. Ach so, aber, okay.
Nee, das ist gut. Mach.
Ja, mir fiel nur ein, dass Unix ja eigentlich als Parodie auf Multics begonnen hatte und man sich eigentlich fragt, ob das überhaupt ernst gemeint war seinerzeit oder ob es sich eigentlich nur um einen ernst gewordenen Scherz handelt. Aber damit reicht's jetzt auch und wir kommen jetzt zum Thema Softwareprojekt. Management.
Was war das ein Befehl?
Ich sehe schon, Holger wird jetzt ganz unruhig. Also, Holger.
Was?
So geht's ja nicht. Also wir haben das Thema gewählt, weil es eigentlich ein sehr weitreichendes Thema ist und man kann da verschiedene Sachen beleuchten und das wollen wir eigentlich auch versuchen. Vor allem gibt es natürlich sehr viele technische Aspekte, was für Werkzeuge man so wählen kann, um Softwareprojekte wirklich ins Leben zu rufen und dann auch mit Erfolg durchzuführen und zum Ende zu bringen, wenn sowas überhaupt zu erreichen ist heutzutage. Auf der anderen Seite gibt es aber auch vor allem eine soziale Komponente. Das heißt, wie geht man eigentlich nun daran und wie schafft man das vor allem in einer größeren Gruppe, so ein Projekt erfolgreich zu machen? Und heute haben wir es ja mit zwei grundsätzlichen Modellen zu tun. Das heißt, entweder man entwickelt Software in geschlossenen Gruppen, also in Firmen zum Beispiel, oder in Projekten in irgendeiner Form, oder eben in diesem offenen Prozess der Open- oder Free-Open-Software-Bewegung, wo nochmal ganz andere Parameter greifen, weil man dort eben häufig die Leute eben auch nicht direkt trifft. Also in so einer kleinen Gruppe oder so in der Firma, da trifft man sich ja in der Regel und kann sich in die Augen gucken, aber Open-Source-Entwicklung sieht es ja da ganz anders aus. Pavel ist ein Vertreter der geschlossenen Benutzergruppe, so in seiner täglichen Arbeit, und Harald macht mit beim Netfilter-Projekt bei Linux, das ist so einer der Netzwerkteile des Linux-Betriebssystems, und von daher sind es sozusagen hier auch die Vertreter dieser beiden Modelle.
Dann finde ich es hübsch, wenn Pavel erklären würde, was an Haralds Modell das Gute ist und umgekehrt.
Naja, die...
Also was sind die Nachteile der Arbeitsweise, die du machst?
Naja, dass man halt einfach jeden Tag Software entwickeln muss, dass man in der Regel pünktlich damit beginnen muss. Und aber der Vorteil ist, dass man halt Geld dafür bekommt. So, das ist dann durchaus, das hat durchaus seine Vorteile. Nein, Open Source Softwareentwicklung ist eher anders motiviert, ist mehr selbst motiviert, geht mehr von, da muss der Spaß an der Freude stimmen, während, also es ist auch so, es gibt einfach viele Dinge, die machen nicht unbedingt Spaß, und es gibt halt auch bei der kommerziellen Softwareentwicklung einfach Termine, Deadlines, die man hat, Ziele, Kunden, Auftraggeber. Das ist einfach ein anderer Zweck. Insofern ist es nicht das eine oder das andere, sondern es ist der Kontext, in dem das Ganze stattfindet und die Motivation, warum man das tut. Und beides ist wichtig. Und es gibt auch fließende Grenzen zwischen beiden Bereichen. Auch wir nutzen Open Source Software und auch wir finden es durchaus interessant, bestimmte Dinge in die Community zu geben. Das ist natürlich auch für jeden Softwareentwickler ein gutes Gefühl und eine Motivation, wenn die Software, die er macht, von vielen Leuten benutzt wird. Das ist einfach ein gutes Gefühl und Motivation für sich.
Hält die Community, in die ihr eure in so einem geschlossenen Kreis entwickelte Software gebt, sich an Termine? Oder lachen die euch aus, wenn ihr sagt, hier, macht mal mit, aber werdet fertig
bis September? Wenn man sich Open Source Projekte oder viele Open Source Projekte genau anguckt, dann stellt man oft fest, dass es einen kleinen harten Kern gibt, der oft sogar seinen Ausgangspunkt in einer kommerziellen Softwareentwicklung mal gehabt hat, die aus irgendwelchen Gründen dann sich verselbstständigt hat oder ausgesetzt wurde irgendwann, weil das Unternehmen nicht mehr weiter existiert und dann als Open Source Projekt weitergeführt wurde. Also auch da
Ein Beispiel?
Firefox.
Okay. Open Office.
Ne, ja, reicht Open Office. Firefox reicht. Ja. Länder, also es gibt da sehr viele Beispiele. Ja. Und zwar sowohl Beispiele, wo sich, wo es sozusagen aus der Not war, so ein bisschen wie bei Netscape, wo irgendwie AOL irgendwie eingesehen hat, jetzt geht's hier irgendwie echt nicht weiter. So, wir müssen jetzt einfach den offenen Prozess machen. Und dann so eine Firma wie Blender, das ist diese 3D-Software. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es denen finanziell ging.
Sie sind in Konkurs gegangen. Dann wurde ja aus Spendenmitteln die Rechte aus der Konkursmasse herausgekauft.
Ja, von der Community. Das heißt, die haben gesagt, wenn der und der Betrag aufgebracht wird, dann wird die Software komplett frei. Und so ist es dann auch gekommen. Also gibt es verschiedenste Motivationen. Es ist nicht unbedingt jetzt immer nur der Konkurs und dass irgendwas total schlecht läuft. Manchmal sieht man halt auch einfach ein, dass das Open-Source-Modell den großen Vorteil hat, dass es zu mehr Akzeptanz führt. Also auch große Firmen wie Apple zum Beispiel machen das. Also ihr HTML-Renderer, das, was quasi die Grundlage für Browsing und für diverse andere Sachen sind, das ist halt auch Open-Source. Und jetzt fließt das eben dann auch bei anderen Firmen mit in die Produkte ein, wie zum Beispiel Nokia. Und das ist für sie natürlich auch von Vorteil, weil sie dadurch natürlich indirekt die Standards setzen, obwohl sie eigentlich erstmal weniger Kontrolle ausüben.
Ich meine, wo ist der Punkt, wo die Open-Source-Entwickler dann auch sagen, jetzt Moment mal, jetzt reicht's uns, aber wir machen hier die ganzen hübschen Sachen und Apple verhökert das und wir verdienen da nichts dran.
Naja,
ist das nur Sport, das zu programmieren?
Das war dann eher so eine Frage der Motivation auch, also ein ganz wichtiges Kernelement, warum mache ich sowas, ja. Die allermeisten Projekte im freien Softwareumfeld, die sind ja von Entwicklern entwickelt worden, weil sie selber mal irgendwie das Bedürfnis hatten nach einer bestimmten Funktionalität. Ja, also was weiß ich, mir fehlt irgendeine bestimmte Funktion in einem Programm, zum Sortieren meiner Fotos oder so, was auch immer das jetzt für einen Grund sein mag. Und weil ich eben Software entwickeln kann, fange ich eben mal an, irgendwie was zusammenzuhacken, was mir eben so meine Funktion erfüllt. Und ich mache das ja primär eben, um ein Problem, das ich habe, zu lösen. Und andere Leute finden sich dann vielleicht ein, die ein ähnliches Problem haben, die das dann auch damit lösen können und so weiter. Aber es ist ja dann nicht primär ein Profitinteresse, sondern es ist ein Eigeninteresse an dem Programm. Und jetzt sozusagen freie Software zu entwickeln und sich dann später darüber zu ärgern, dass sie irgendwie kommerziell eingesetzt wird, das muss man sich halt irgendwie vorher überlegen. Also entweder ich mache freie Software, dann muss sie von jedem irgendwie nutzbar sein, oder ich mache eben keine freie Software und will irgendwie sozusagen ein restriktives Modell fahren.
Kommerzielle Aktivität ist ja auch nicht per se Schlechtes. Nö. Also auch wenn man, sagen wir mal, in Ländern, die sonst wirtschaftlich überhaupt gar keine Möglichkeit hätten, sich über finanzielle Aktionen, also Stichwort Afrika zum Beispiel, dort feiert ja Linux gerade ein großes Auferstehen, weil das überhaupt erstmal eine Grundlage für ein wirtschaftliches Aufsteigen ermöglicht. Und insofern kann man da eben mit freier Software doch auch aktiv dazu beitragen. Letztlich hängt es natürlich auch von der Lizenz ab.
Radio 114. Es geht um
Pavel.
Pavel,
worum ging es heute nochmal?
Tim, guck mal im Internet.
Worum also hier steht Software-Projektmanagement. Ja, aber stimmt. Wir haben noch kein Wort zu Software-Projektmanagement. Aber wir nähern uns. Wir nähern uns.
Wir nähern uns.
Na, wir brauchen
sukzessive Approximation.
Hey, wenn ich jetzt Konfetti in der Tasche hätte, ich würde es werfen.
Gut, also die erste, also wir reden über Software und
wir brauchen erstmal ein Projekt, oder? Also wir brauchen ja erstmal ein Projekt zu managen.
Ja, siehst du, das ist die Herangehensweise eines Nicht-Software-Entwicklers. Der denkt erst über ein Projekt und über Management nach,
wie gegen einen Software-Entwickler. Dann geht es doch um Software-Projektmanagement.
Ja, aber um das durchzuführen, muss man halt überhaupt erstmal Softwareentwicklung verstehen und die Motivation der Programmierer verstehen. Und das ist häufig ein Grund, warum eben Projekte auch überhaupt gar nicht funktionieren, weil da viel zu mechanisch rangegangen wird.
Ja.
Von so Leuten wie mir. Also jetzt in Haralds Verständnis meiner.
Na, sagen wir mal so mit deinem Ansatz, dass wir jetzt erstmal mit Softwareprojektmanagement anfangen müssen, bevor wir überhaupt über die
Software. Also erstmal ist es vielleicht so, dass Softwareentwicklung vermutlich mit keiner anderen Tätigkeit zu vergleichen ist. Man versucht immer so Analogien herzustellen mit anderen Ingenieurstätigkeiten zum Beispiel. Es gibt sicherlich auch eine, ich sag mal, ingenieursmäßige Komponente, die gehört dazu. Es gibt eine mathematisch-wissenschaftliche Komponente in der Softwareentwicklung.
Doch Hilfswissenschaften für ein
und ja, und es gibt natürlich die künstlerische Komponente, die kreative Komponente. Und all die greifen ineinander und je nach Projekt hat die eine oder andere liegt der Schwerpunkt drauf. Und viele Fehler kommen aber auch daher, dass man versucht, dann ein Softwareprojekt in nur eine dieser Schubladen zu stecken und ausschließlich Werkzeuge für diese eine Schublade zur Anwendung bringt und entweder den wissenschaftlichen Teil, den Forschungsaspekt vernachlässigt oder halt das künstlerische, kreative unterdrückt und in allen.
Wie ist es aus deiner Erfahrung? Also welche Schublade ist die größte? Also so wird es für mich als komplett Außenstehender, ich sage immer, Kunst ist das, was ich nicht selbst kann. Also ich würde grundsätzlich sagen, es ist in erster Linie Kunst, was da geschaffen wird und der Rest ist nur Zuarbeit. Ist das so oder bildlich ist das so eine romantische?
Nee, auch ein Bildhauer, ein Maler muss natürlich erstmal seine Werkzeuge beherrschen, Technik. Mhm. Es gehört halt auch Technik und Fertigkeit und Beherrschung seiner Handwerkszeuge und Wissen, Verankerung in der Historie, auch Erfahrung. Also da kommt sehr viel zusammen. Und ich würde einfach sagen, dass das auch von der Art des Projekts und der Zweck der Software abhängt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand zum Beispiel für Versicherungen, also Software für Versicherungen oder Banken entwickelt, Anwendungssoftware und dort primär den künstlerischen Anspruch dann dort Geltung verschafft. Also das glaube ich eher nicht. Während je medialer, je grafischer es wird oder je fühlbarer und sichtbarer die Resultate sind auf der einen Seite, umso wichtiger ist auch die Kunst oder je esoterischer vielleicht die Aufgabe ist, die man löst, je abstrakter und verrückter das Ganze ist, umso mehr ist es spielt die Kreativität eine Rolle.
hallo, hier Thies Uhlmann von Tomtel. Ich bin ganz stolz, dass ich endlich da spielen darf, wo die Rolling Stones-Fans schon halb Berlin auseinandergenommen haben, nämlich die Waldbühne, das Berlinove Open Air, diesmal knackig an einem Tag. Wir sind Helden, eins der wenigen Deutschlandkonzerte dieses Jahr. Jimmy Eat World, Baby Shambles und auch wir mit dabei.
Fritz präsentiert Berlinova mit Tomte, Jimmy Eat World, den Baby Shambles und wir sind Helden.
Berlinova.
Am 2. September in der Waldbühne.
Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt.
Berlinova in Berlin und im Radio.
Fritz vom RBB.
Eine nach halb elf.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Die israelische Armee hat ihre Offensive auf den Norden des Gazastreifens ausgedehnt. Nach Agenturangaben wurden Panzer und Kampfhubschrauber eingesetzt. Bewaffnete Palästinenser erwarteten hinter Schutzwellen den Einsatz israelischer Bodentruppen. In der vergangenen Nacht war die Armee in den Gazastreifen eingedrungen, um die Freilassung eines 19-jährigen Soldaten zu erzwingen. 11 sunnitische Rebellengruppen im Irak haben den US-Streitkräften einen Waffenstillstand angeboten. Sie würden die Angriffe einstellen, wenn alle ausländischen Truppen das Land innerhalb von 2 Jahren verließen. Die irakische Regierung und US-Präsident Bush sollten einen Zeitplan für den Abzug der Besatzungstruppen vorlegen. Der irakische Ministerpräsident al-Maliki wies die Forderung nicht direkt zurück. Er könne jedoch nicht sagen, wann die irakischen Soldaten bereit seien, die Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen. Nach der Entdeckung der beiden Mädchenleichen im belgischen Liège hat Ministerpräsident Verhofstadt den Angehörigen die Hilfe des Staates zugesichert. Die Suche nach dem oder den Mördern habe absolute Priorität, sagte Verhofstadt in einer Fernsehansprache. Die seit 19 Tagen vermissten Geschwister wurden von der Polizei unter Kanaldeckeln an einem Bahndamm entdeckt. Nach insgesamt 4 Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Die Klinikleitung setze dafür aber die Einwilligung der Patienten voraus. Außerdem sollen Bewegungsmelder im Bereich installiert werden, die nur vom Personal betreten werden dürfen.
Das erste Viertelfinale zwischen Deutsch, das
sollte eigentlich noch nicht kommen.
Fußball.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es heute und morgen erstmals keine Spiele. Nach der zum Teil heftigen Kritik an den Schiedsrichtern hat die dafür zuständige FIFA-Kommission die Unparteiischen für die Viertelfinalspiele benannt. Jörg Tegelhütter, jetzt darf er.
Das erste Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien am kommenden Freitag pfeift Lubosch Michel. Der Slowake hatte zuletzt das Achtelfinale zwischen Brasilien und Ghana geleitet. Der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wurde für die Runde der besten 8 Mannschaften nicht berücksichtigt, kann sich aber weiter Hoffnungen auf einen WM-Einsatz machen. Die heftig kritisierten Graham Paul aus England und Valentin Ivanov aus Russland werden hingegen nach Hause geschickt. Paul hatte dem Kroaten Simonic 3-mal gelb gezeigt, Ivanov das Skandalspiel zwischen Portugal und den Niederlanden gepfiffen.
Wetter.
Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad.
Verkehr.
100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding zwischen Hohenzollerndamm und Spandauer Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. 4 Minuten nach 10:30.
Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon.
Bush don't like black people. Yeah. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. Hurricane came through, fucked us up round here. Government acting like it's bad luck down here. All I know is that you better bring some trucks round here. Wonder why I got my middle finger up round here. People lives on the line, you declining to help. Since you taking so much time, we surviving ourselves. Just me and my pets and my kids and my spouse trapped in my own house looking for a way out.
5 days in this motherfucking attic. Can't use the cell phone, I keep getting static. Dying cause they lying instead of telling us the truth. Other day the helicopters got my neighbors off the roof. Cool cause they said they coming back for us too. That was 3 days ago, I don't see no rescue. See a man's gotta do what a man's gotta do. Since God made the path and I'm trying to walk through. What? Swam to the store trying to look for food. Corner store's kinda flooded so I broke my way through. I got what I could but before I got through, the news said police shot a black man trying to loot. Don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like
black people.
I ain't saying he a gold
digger.
He ain't looking for no broke niggas. I ain't saying he a gold digger.
He ain't
checking for no broke niggas. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people.
Five damn days, five long days, and at the end of the fifth, he walking in like, hey, chilling on his vacation, sitting patiently. Them black folks gotta hope, gotta wait and see if FEMA really comes through in an emergency. But nobody seems to have a sense of urgency. Now the mayor's been reduced to crying, and guess what said niggas been used to dying. He said, I know it looks bad, just have to wait. Forgetting folks were too broke to evacuate. Niggas starving and they dying of thirst. I bet he had to go and check on them refineries first. Making a killing off the price of gas. He would have been up in Connecticut twice as fast. After all that we've been through, nothing's changed. You can call Red Cross, but the fact remains that George Bush ain't a gold digger. But he ain't fucking with no broke niggas. George Bush ain't a gold digger. But he ain't fucking with no broke niggas. Come down, Bush, come on, come down. 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 George Bush ain't a gold
digger.
George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. George Bush don't like black people. Come down, George, come on, come down. Come down, George, come on, come down. Come down, George, come on, come down. Come down, George, come on, come down.
Jetzt gleich.
Was? Jetzt gleich ist zu Ende.
Gleich. Jetzt geht's gleich.
So. Für alle, die nicht Englisch können,
schon online?
Sind wir drauf?
Sind wir drauf?
Chaos Radio 114 habt ihr eingeschaltet. Was war das gerade für ein Hit?
Das war so ein Remix von diesen. Ja, von diesem Kommentar, diesen der Kanye West nach dieser New Orleans-Katastrophe im Fernsehen losgelassen hat. Wie ist noch gleich der andere Vogel? Wir haben schon
drüber geredet. Mike Myers.
Mike Myers, genau. Die beiden standen irgendwie vor der Kamera und haben so um Spenden gebeten und lalala. Und dann ist diesem Kanye West irgendwie total der Kragen geplatzt und hat dann diesen George Bush doesn't care about black people Spruch abgelassen. Und es dauerte dann irgendwie eine Sekunde und die waren irgendwie off-air und es wurde wieder über Banalitäten geredet. Und dieses Sample hat es natürlich dann gleich in die Musikwelt geschafft und das ist so einer der Remixe, die dabei rausgekommen sind.
Wir haben hier Hörer, die warten noch nicht mal mehr, bis wir sagen, ruft mal an, 0331 70 97 1, die rufen einfach an.
Fallen mit der Tür ins Haus.
Die fallen mit der Tür ins Haus, drängen sich gleichsam
auf. Na, dann muss ja? Es ja interessant
und sein. Und heißen dann auch noch Sigi.
Hallo?
Hallo. Was hat das mit meinem Namen zu tun?
Gar nichts.
Gut. Hallo. Ja, hallo, ich glaube, ich stelle mich erstmal vor. Ich bin 19, Schüler und programmiere halt zu Hause als Hobby und in der Firma auch gegen Geld. Und ich finde es halt im Moment ziemlich beschissen, wie das ist, weil die meisten Projektmanagementsysteme, CVS, Subversion und Co., die verlangen halt von mir als Hobbyprogrammierer, dass ich das System nicht nur benutze, sondern auch administriere. Wenn ich aber, was weiß ich, ein Projekt habe, was vielleicht Monate dauern soll und das Wahre, das Einzige für mich ist, was ich machen will, dann habe ich keine Lust, mich irgendwie mit Subversion auseinanderzusetzen.
Und wenn man dann ich habe irgendwie das Gefühl, als würdest du 2 Stunden zu früh anrufen. Ich weiß es nicht, aber ich hab nicht die leiseste Ahnung, worum es jetzt gerade hier geht.
Ja, was er anspricht, ist halt
Projektmanagement.
Ja, also Projektmanagement-Systeme. Also gut, Subversion ist kein Projektmanagement-System, sondern ein Versionskontrollsystem, also Software, die einem sozusagen das schrittweise voranschreiten in der Softwareentwicklung vereinfacht, indem man halt Änderungen an der Software auch als solche immer wieder abspeichert und jederzeit rückgängig machen kann und transparent machen kann und mehreren Leuten gleichzeitig Änderungen am System in einer definierten Form durchführen kann. Subversion ist eins der populäreren, jüngeren Systeme, hat auch einen Vorgänger, das heißt CVS, und das sind eigentlich so die beiden Systeme, die im Wesentlichen im Einsatz sind. Und du magst Subversion nicht?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mal in irgendeiner Revision einen Scheiß gebaut. 5 Minuten später wollte ich einfach die Revision löschen, ging aber nicht, weil das Subversion offiziell nicht unterstützt. Ein Trick geht das, aber weiß nicht, ich finde das ziemlich mies. Wenn man das Projektmanagement komplett ansieht, die komplette Verwaltung von dem Ganzen, ja, dann ist es meistens immer noch so, dass trotzdem User 1, also der Entwickler 1, Entwickler 2 und Entwickler 3 trotzdem jeder seinen eigenen Web-App-Server installieren muss oder Datenbank-Server oder was weiß ich immer.
Ja. Was ist denn deine Frage? Wolltest du uns jetzt nur erzählen, dass du Subversion nicht magst, oder hast du irgendwie eine konkrete Frage an uns?
Ja, ich wollte das Thema mal aufs Projektmanagement ein bisschen schieben. Ich wollte mich ja ein bisschen auslassen darüber, dass das ganz Open Source ziemlich nervig ist, weil jeder programmiert bei Linux da und da und damit. Und gescheite Tools gibt es hier trotzdem irgendwo nicht.
Na gut, da bringst du aber jetzt mehrere Sachen zusammen, die unterschiedlich betrachtet werden müssen. Ich meine, irgendwie Werkzeuge. Außerdem, ja, ich finde nicht, dass das jetzt Projektmanagement-Software im eigentlichen Sinne ist. Nee. Ich meine, das ist Software, die einem letzten Endes beim Management auch eine bestimmte Arbeit abnimmt, aber es ist halt nicht das Management per se.
Also ich muss sagen, Subversion oder CVS, aber Subversion als die modernere Variante sicherlich nicht perfekt. Es gibt eine Menge Dinge, die man daran aussetzen kann, aber es ist ungefähr 1000-mal besser als kein Versionskontrollsystem. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, gerade im Softwareentwicklung im Team aus Zeiten, bevor es noch CVS gab. Und ich muss sagen, also CVS war der größte Segen seiner Zeit bei Softwareentwicklung im Team. Also es sind, und es vereint halt zwei Dinge. Das eine ist die Versionskontrolle, das heißt, dass man jede Änderung, die man macht, in ein Repository überspielt und dann, falls man irgendetwas falsch gemacht hat, eben wieder zurückgehen kann. Das ist die eine Sache. Und eben CVS und Subversion ermöglichen aber, dass mehrere Leute gleichzeitig Änderungen an vielen Dateien durchführen und im Konfliktfall, wenn jetzt zwei Leute widersprüchliche Dinge geändert haben, gibt es eben Mechanismen, die das Ganze auflösen. Ich verstehe im Übrigen nicht, warum du eine Revision dort ändern wolltest, wenn man halt einfach Mist macht. Ach so, du wolltest quasi einfach eine Änderung rückgängig machen und quasi von einem früheren Versionsstand ausgehend arbeiten, richtig?
Ja, aber das nur deshalb, weil eben die Software einen Bug hatte. Und diesen Bug kannte ich nicht. Und es war jetzt einfach etwas, was nicht in die History von dem Projekt reingehört.
Ja, also es gibt immer wieder Probleme und Klinken, aber alles nichts im Vergleich dazu, ohne dieses Netz und doppelten Boden zu arbeiten. Also ich muss sagen, ich kann also speziell Subversion eigentlich nur empfehlen, jedem und auch empfehlen, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, sich das anzueignen, wie man das möglichst effizient nutzen kann.
Ja, ja, Sigi, du hast uns jetzt im Prinzip schon mal in die Richtung Tools geschickt, da werden wir auch gleich wieder landen. Danke erstmal dafür. Wir steigen jetzt nochmal ein bisschen weiter vorne ein, damit wir da mal so eine gewisse Linie reinbekommen. Und zwar wollte ich jetzt mal konkret hinterfragen, bei Harald, wie das bei dir aussieht in deinem Projekt. Also das Projekt ist im Wesentlichen ein Netfilter, oder würdest du das noch ein bisschen weiter umspannen oder kleiner? definieren?
Wir können jetzt Netfilter nehmen. Also ich bin in einer ganzen Reihe von Projekten involviert, was Freisoftware betrifft. Aber reden wir jetzt einfach mal über das Netfilter-Projekt.
Welche auch immer als angemessen hältst, genau.
Das ist was? Was macht das? Also was ist das für eine Software?
Das ist Firewall-Software für Linux. Also im Prinzip das, wenn man eine Firewall, also Netzwerksicherheitsfunktionalität unter Linux realisieren will, dann ist das eben das, was das Linux-Betriebssystem mitbringt. Mhm. Und also viele Leute verwenden das, ohne dass sie es wissen, weil es in irgendwelchen DSL-Routern oder sonst irgendwo drin steckt.
Achso, das heißt, in meinem Linksys-Gedöns ist das genau. Jetzt wahrscheinlich drin.
Richtig.
Ah ja. Oh.
Ja, du surfst die ganze Zeit mit seiner Software.
Also da bin ich ja richtig, hui. Ehrfürchtig erstarre ich.
Ja, endlich mal, Holger. Das hat ja auch lange genug gedauert.
Nicht
bei
dir. Vor dir, Tim. Nicht Ach, vor so. Dir.
Ah, super. Ja. Ja, und ja, da arbeiten ja relativ viele Leute mit.
Mal mehr, mal weniger.
Das Wie viele sind immer. Das?
Die Frage ist ja so, dass bei freien Softwareprojekten auch die, wie soll ich sagen, die Zugehörigkeit zu einem Projekt sehr frei und sehr lose definiert ist. Also es gibt eben Leute, die schicken mal irgendwie eine kleine Erweiterung ein und verschwinden dann wieder. Dann gibt es Leute, die so mehr oder weniger konstant immer mal hier einen kleinen Bug ausbügeln, da einen anderen Bug ausbügeln. Dann gibt es Leute, die, wie soll ich sagen, schon die Architektur eher mit beeinflussen, die eine eher dauerhafte Verbindung zu dem Projekt auch haben. Die kann aber dann auch von einem Tag auf den anderen mal irgendwie abbrechen, weil die Leute irgendwie, was weiß ich, was ganz anderes jetzt machen, einen neuen Job haben, ihre Interessen sich geändert haben und so weiter. Das ist alles sehr diffus, sehr, man könnte auch sagen, chaotisch, wenn wir schon beim Chaos Radio sind.
Gibt es denn wie ein Core-Team?
Ja. Ich würde sagen, hat jemand den Hut auf?
Ja, das...
Gibt es Hierarchien?
Ja, gibt's. Also es ist so, dass in diesem Projekt es ein sogenanntes Core-Team gibt. Das ist eine Gruppe von, auch die Zahl der Mitglieder ändert sich, aber im Moment so 5. Entwicklern, die sich halt mit dem Projekt irgendwie schon auf lange Zeit beschäftigt haben, die sich dem Projekt entsprechend verbunden fühlen und die sozusagen das Ganze ein bisschen in die Hand nehmen.
Wie wird man da Mitglied in dem Core-Team?
Auf Einladung.
Core-Team?
Genau, vom Core-Team. Das heißt, es gab halt am Anfang mal denjenigen, der es gestartet hat. Das ist Paul Rusty Russell aus Australien. Der hat alleine eben Software geschrieben und dann gab es andere Leute, die angefangen haben mitzumachen, die sehr intensiv mitgemacht haben und dann hat er gemeint, naja, das will er mal von seiner Person entkoppeln, es wird ein Core-Team gegründet und dann sind da 1, 2, 3, 4, 5 Leute dazugekommen im Laufe der Jahre.
Aber es gibt ja auch Gruppen, die machen das richtig mit einer Wahl.
Gibt's auch, also es gibt da ganz unterschiedliche Kulturen, ja. Also es ist eben so, dass jedes Projekt jetzt sowohl in freier Software als auch in der kommerziellen Welt wird man sehen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu organisieren, das zu strukturieren. Es gibt Projekte, die unglaublich demokratisch sind. Da könnte man zum Beispiel jetzt das Debian-Projekt sich anschauen. Da geht es also um eine freie Linux-Distribution. Und da gibt's Wahlen und Wahlausschüsse und was weiß ich was alles. Also es ist so richtig irgendwie mit einer Constitution eigentlich schon fast, also eben wo eine Art Verfassung für das Projekt, wo also die ganzen Regeln definiert sind und so weiter.
Das ist ein kleiner
so
Staat, nicht?
Richtig. und auch mit dem ganzen Overhead, der halt dann dadurch irgendwie erzeugt wird. Also solche, ja, Demokratie ist teuer. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass Demokratie ein falsches Modell ist, weder in der Softwareentwicklung noch im Staat, aber es ist halt was unglaublich viel Verwaltung mit sich bringt.
Ist es nur teuer oder ist es auch ineffizient?
Es kommt drauf an, also ich bin schon so ein bisschen der Vertreter, Tim hatte da vorhin so einen tollen Begriff.
Du meinst die gutmütige Diktatur?
So mehr oder weniger, ja, die wohlwollende Diktatur. Also ich bin schon ein bisschen ein Vertreter der dieser Art von Kategorie. Also es gibt auch im Internet ja so ein bisschen immer mal wieder das Konzept von Rough Consensus and Running Code. Grober Konsens und funktionierender Code, also funktionierende Software. Und ich bin halt sehr geprägt durch diese Linux-Community, also Linux-Kernel-Entwicklungs-Community. Und da ist es halt auch so, dass es keine definierten Strukturen gibt und keine definierten Hierarchien, sondern es ist halt so, Leute, die sind alteingesessen, die machen das lang genug, die haben entsprechend Erfahrung, die sind angesehen. Und wenn ich jetzt als jemand, der da nur an einem ganz kleinen Teil mitbastelt, oder wenn jetzt jemand, der ganz neu ist in diesem Entwicklungsmodell zum Beispiel, ankommt und jetzt eine fundamentale Änderung haben will, dann muss er halt versuchen, die zu verteidigen. Das heißt, er geht auf die Mailingliste, er begründet, warum er das jetzt unbedingt anders machen muss oder wo der Vorteile liegen, und er muss halt versuchen, die Leute, die eigentlich Ahnung davon haben, zu überzeugen, dass sozusagen der neue Weg jetzt der bessere ist. Und letztendlich ist es aber kein demokratischer Entscheidungsprozess, sondern es sind halt die Leute, die die Arbeit machen, die diese Maintenance, also die Verwaltung, die Pflege der Software im Wesentlichen tun, auf freiwilliger Basis, die entscheiden dann auch, welche Änderungen aufgenommen werden oder nicht.
Wie ist es jetzt bei euch konkret in der Netfilter Core Group? Wie werden da Entscheidungen getroffen, wenn kein Konsens hergestellt werden kann?
Ich nehme an, du gehörst zum Core-Team oder zum
Core-Group? Ja, okay. Richtig. Im Core-Team haben wir eigentlich, muss ich sagen, noch nie so wirkliche Konflikte bezüglich der Richtung oder also Konsensschwierigkeiten gehabt. Also es ist halt auch so, wenn man so eine Gruppe von Leuten ist, die mit einer bestimmten Software oder Technologie eine lange Zeit arbeiten, diesen gewissen, den gleichen Mindset haben, dann hat man so ein bisschen das Gefühl für the right thing, also in Anführungszeichen. Ja, das ist einfach irgendwie, das hat Ästhetik, das ist rund, das ist strukturiert, das ist so der Weg irgendwie, in den man gehen will.
Naja, und alle, die nicht mitgehen wollen, die gehen auch vorher weg wahrscheinlich, ne? Also es bleiben dann irgendwann nur noch die übrig, die sowieso einer Meinung sind.
Oder das zumindest im Ansatz. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gibt sicherlich, also ich muss jetzt sagen, aus dem Netfilter-Projekt, wir haben da nicht so wahnsinnig viel Konflikte. Aber es gibt sicherlich kontroverse Debatten in anderen Projekten, die ich auch mitbekomme, aber bei uns ist es nicht so
das Große. Hast du also von der Größenordnung her, um wie viel Code handelt es sich beim Netfilter-Projekt mit allem drum und dran?
Ich würde mal sagen, Größenordnung, da kann ich jetzt schwer, habe ich nicht im Kopf die Zahlen.
Okay, ich stelle mal eine Boulevardfrage zu mir. Was für ein Zeitaufwand ist das für dich?
Also jetzt, ich kann es schwer ausdrücken. Also es ist auch eben wieder Arbeitsweise, ja. Wenn ich das irgendwie mache aus Enthusiasmus, aus Begeisterung dafür, dann schreibe ich nicht irgendwie eine Stundenliste. Ja. Und dadurch, dass ich in zahlreiche freie Softwareprojekte irgendwie involviert bin, ich lese halt meine E-Mails, ich schaue, was da irgendwie reinkommt, ich bearbeite die, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit für dieses Projekt irgendwie aufgewendet.
Aber du gehst noch einem bürgerlichen Beruf nach.
Das ist richtig, hinaus. Ja. Also ich mache Softwareentwicklung als Projekt, als Dienstleistung für Firmen, da schreibe ich auch Stunden auf, aber was aber jetzt...
Ist dann der Rest, also ich sag mal, die übrige Softwareentwicklung, also für die du keine Stunden schreibst, ist das dann deine komplette Freizeit oder ist das die Hälfte deiner Freizeit? Einfach nur so eine Größenordnung.
Also das Netfilter-Projekt, würde ich jetzt mal sagen, nimmt bei mir nicht mehr als, sagen wir mal, ein Viertel meiner Freizeit oder so ein. Das wäre aber schon die Obergrenze, also... So in dem Dreh, das schwankt auch.
Okay.
Das ist aber nicht unbedingt typisch, ne? Also gibt es durchaus.
Ja, sicher. Es gibt Leute, die sehr viel involvierter mit einem Projekt sind. Mein Problem ist halt, dass ich immer mich für zu viele Dinge begeistere. Also der Chaos Computer Club, da bin ich ja auch aktiv. Chaos Radio hier beispielsweise. Ich habe das Netfilter-Projekt. Ich arbeite an Linux für Mobiltelefonen. Ich arbeite an freier Software zum Auslesen von biometrischen Ausweisen für RFID, für was weiß ich was. Und man muss das halt dann alles schön aufteilen.
Was ist das? Ist das Hobby?
Berufung.
Berufung. Ja. Also dein Leben gleichsam.
Ja, doch. We'll be right back.
Harald, wenn das Berufung ist, also wenn das praktisch dein Leben ist, heißt das gleichzeitig, dass man das auch nur machen kann, wenn man es lebt? Also kann man nur erfolgreich Software entwickeln, zumindest in so einem freien, in so einer freien Umgebung oder in so einer Open Source Umgebung, wenn man es auch wirklich, wenn man da auch wirklich ja quasi drin als Nerd dranhängt, wenn man so
will? Nein, würde ich nicht sagen. Also es gibt durchaus Leute, die das wie soll ich sagen, eher funktional als religiös betreiben. Das heißt, Leute, die einfach irgendwie an einer bestimmten Software eben maßgeblich mitentwickeln oder überhaupt nur mitentwickeln, weil sie halt jetzt an dieses spezifische technische Problem besonders interessant finden oder weil sie da jetzt gerade einen besonderen Bedarf haben in diese Richtung oder wie auch immer. Aber für mich ist es eben schon so diese ganze ideologische Komponente von freier Software, also eben Software für bestimmte Anwendungsfälle so gestalten zu können, wie man selber denkt, dass dieses Problem irgendwie gut gelöst ist, und auch beweisen zu können, dass man zum Beispiel Dinge effizienter kann als andere Software, also so Dinge einfach, ja. Das sind so Motivationskriterien, die dann eine Rolle spielen. Und ich bin halt sehr überzeugt von dieser ganzen Ideologie, also von daher bin ich da schon ein bisschen tief drin.
Was sind denn die kritischen Momente? Also ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es halt, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt nicht so viele Konsensprobleme, aber sicherlich gibt es doch schon mal auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wohin die Reise gehen soll, oder irgendeiner dreht mal frei oder macht nicht das, was er mal zugesagt hat, und andere Sachen hängen damit. Wie geht man denn damit um? Also
ich beziehe das jetzt mal so ein bisschen allgemein in Linux-Kernel hinein, weil dort es deutlich mehr Konflikte gibt, also als jetzt speziell im Netfilter-Teil, und das kriege ich ja auch alles gut mit dort. Und der Linux-Kernel selber hat eine unglaublich, wie soll ich sagen, harte, asoziale Diskussionskultur, die Entwicklungsgemeinde dort. Also das ist wirklich jemand, der mal versucht, diese Hauptentwicklungsmailingliste, die heißt eben Linux Kernel, zu verfolgen. Ich meine, erstens ist es unglaublich viel Zeug, unglaublich technisch und so weiter, aber so die Art und Weise, wie Menschen da untereinander, also miteinander umgehen und wie hart da irgendwie Argumente ausgetragen werden und so weiter, das ist schon irgendwie ziemlich heftig und ist auch mit Sicherheit ein, wie soll ich sagen, wenn jemand jetzt nicht so selbstbewusst auftreten kann und seine Version jetzt der Änderung dort vertreten und verteidigen kann, dann gehen da, denke ich, auch wertvolle sozusagen Beiträge verloren, ja. Weil jemand schickt das einfach ein, irgendjemand antwortet drauf, sagt, ja, was ist denn das für ein Mist und das ist irgendwie hier und da passt es nicht und so weiter und so weiter. Und dann verliert derjenige, der es ursprünglich eingeschickt hat, halt wieder die Lust, weil er sagt, naja, toll, ich möchte jetzt da was dazu beitragen und die behandeln mich irgendwie wie einen letzten Depp, verliert dann die Lust. Hingegen hätte er vielleicht irgendwie 1, 2, 3 Änderungen gemacht und das nochmal eingeschickt, dann wären die Leute vielleicht irgendwie damit zufrieden gewesen und es hätte integriert werden können und alle hätten davon profitiert.
Woher kommt das? Ist das Arroganz oder ist das... Was ist das?
Ja, also es gibt schon so ein bisschen so diese Arroganz, gerade bei so sehr technischen, wie haben wir, Hackern, Entwicklern oder so, kann ich schon sagen, dass es dann eine gewisse Arroganz gibt, die wahrscheinlich auch so ein bisschen oft entsteht aus der Frustration, dass da jetzt so viele Leute irgendwie mitmachen wollen und so viele Leute irgendwie so viele Dinge dazu beitragen wollen und man ja selber vielleicht irgendwie ein ganz anderes Bild hat, wohin man die Software bringen will und man selber so viel mehr Erfahrung hat vielleicht, wie auch immer, aber es gibt schon eine ganze Reihe Entwickler jetzt speziell in diesem Linux-Kernel-Umfeld, die da mal ein bisschen irgendwie übers Ziel hinausschießen. Ist traurig eigentlich.
Und gibt's bei dem Linux-Kernel-Team auch so ein Core-Team, was die Entscheidung dann fällt, oder wie kommt dann diese Entscheidung dann überhaupt zustande, ob irgendetwas getan werden soll oder nicht?
Linux Kernel ist eigentlich sehr hierarchisch, also extrem hierarchisch. Das heißt, es gibt eben Linus Torvalds selber, der so irgendwie über das Ganze drüber guckt. Da gibt's noch 1, 2 Leutchen, die ihm so an der Seite stehen, mit der sogenannten Kernel Maintenance. Und dann gibt's für die einzelnen Subsysteme, nennt man das im Kernel, also Softwareteile, gibt es dann sogenannte Maintainer. Also es gibt einen Maintainer, der kümmert sich um alles, was mit Netzwerk zu tun hat, zum Beispiel, das ist David Miller. Das ist sozusagen mein Vorgesetzter in Anführungszeichen und ich bin dann der Maintainer für alles, was mit Netfilter zu tun hat, was wieder ein Unterteil vom Netzwerk ist. Und wenn jetzt jemand eine Änderung in den Netfilter-Teil reinhaben will und der schickt die an Linus Torvalds, dann wird er die halt mir schicken, ja, weil der sagt, naja, habe ich jetzt, also mit Netfilter habe ich nichts am Hut, da gibt's halt den, der kennt sich damit aus, der macht das, der soll irgendwie gucken, ob das irgendwie in Ordnung ist. Und letztendlich liegt es dann halt in meiner oder respektive in der Hand des Netfilter-Core-Teams, da dann drüber zu entscheiden. Ich muss das dann, wenn ich die Änderung nach oben propagieren will, muss ich die sozusagen an David Miller schicken. Der integriert das dann in den Netzwerk-Stack und der schickt dann wieder die geänderten Sachen sozusagen an Linus weiter. Also es ist ein unglaublich...
Also diese ganze Vision und romantische Anarchiebild der freien Softwaregemeinde, das ist alles Quatsch.
Naja, es ist ja nur der Linux-Kernel. Also es gibt Projekte, die haben eine ganz andere Kultur. Es ist halt,
was würde dir da einfallen? So als Beispiel?
Also ein Projekt in ähnlicher Größe, mit ähnlicher Komplexität, in dem es komplett anarchisch zugeht, ist mir nicht bekannt. Da fällt mir kein Beispiel an. Eher in kleineren Projekten dann.
Hm.
Also kann ich dir jetzt mit keinem Beispiel...
Okay, ja, aber gibt's halt,
ne? Stellen deine Vorgesetzten dich in Frage? Oder ist das so richtig so, okay, wir vertrauen dem Harald, wenn da jetzt was kommt, dann ist das okay?
Weitestgehend ja. Das kommt natürlich auch darauf an, wie lange man das macht. Also ich mache das jetzt auch schon so 4 Jahre, 5 Jahre rum mit dem Netfilter-Zeug und... ja, also es kommt schon hin und wieder mal vor, dass ich irgendwas einschicke, wo David Miller sagt, naja, das ist jetzt aber ein bisschen irgendwie zu viel Änderung für eine neue Kernel-Version, weil man kann ja nicht irgendwie sozusagen alles umschreiben von einer Release auf die nächste oder zu kontroverse Dinge irgendwie ändern. Aber im Allgemeinen ist man dann ein eingespieltes Team dann über die Jahre hinweg. Und
der Chat fragt, ob du auch Wert drauf legst, dass die Leute auch körperlich fit sind, die mitprogrammieren.
Ich? Ja. Ich bin ja selber nicht körperlich fit, wieso sollte ich da irgendwie Wert drauf legen? Also ich als Antisportler hoch 3.
Also du bist aus der Sport des Mord-Fraktion, ja?
Ja, ganz eindeutig. Ja.
Okay. Und warum sieht der dann so aus? Gut, naja gut, wir verdreschen den jetzt.
Keine Zeit zum Essen.
Ist der Sender, den ihr hört, Chaos Radio 114, heute am letzten Mittwoch im Monat, Software Projektmanagement, unser Thema. Blue Moon. natürlich eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110.
Genau, und interessieren würde uns vor allem, wenn ihr selber Softwareprojekte leitet oder in irgendeiner Form, also entweder Open Source oder auch nicht Open Source, also sei es in der Firma oder mit irgendeiner privaten Gruppe auch oder eben auch als Open Source Projekt als richtiges, und wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt, die ihr vielleicht mit uns teilen wollt, gerade so im Hinblick auf das, worüber wir eben gerade gesprochen haben, also wie ist das mit der Motivation in der Gruppe, wie führt man zur Entscheidung, generell wie läuft die Kommunikation überhaupt? Was ich übrigens auch mal jetzt nochmal hinterfragen wollte. Also was ist denn so das Kommunikationsmittel eurer Wahl? Ist das die Mailingliste ausschließlich? Läuft es
nahezu
über Mail?
Ja, also ich denke, wir sind da sehr typisch für was im freien Softwarebereich passiert, und die typische Kommunikationsstruktur eines freien Softwareprojekts sieht aus, dass einfach alles über Mailinglisten diskutiert wird. Manchmal gibt's vereinzelt auch Projekte, die im Internet Relay Chat, im IRC, vielleicht zu festgesetzten Zeiten mal irgendwie chatten oder so. Das hatten wir auch mal angedacht oder angefangen bei Netfilter, ist dann nach 2-3 Monaten wieder eingeschlafen, weil es niemand so wirklich irgendwie genutzt hat. Es ist halt einfach so, dass bei freien Softwareprojekten auch Leute erstens über den Globus verteilt sind, weltweit da mitarbeiten, zweitens sehr viele Leute es in ihrer Freizeit tun, und die Freizeit ist halt mal da, mal wann anders, also es sind keine festgelegten Zeiten. Mhm. Und dann sich auf ein Kommunikationsmedium zu einigen, was sozusagen synchron arbeitet, also jetzt Telefonie, irgendwelche Konferenzen, sei Video oder irgendwie Live-Chat oder sonst was, da müssten ja alle Leute, die was dazu beizutragen haben, irgendwie zur gleichen Zeit teilnehmen können, und das ist schon irgendwie ein großes Problem.
Ja, da haben wir es natürlich in der Firma viel einfacher, weil die Leute qua Arbeitsvertrag sich alle zu einer festen Zeit, bei uns sind es 10 Uhr morgens, eben an einem Ort versammeln, und da läuft tatsächlich die meiste Abstimmung einfach direkt im persönlichen Gespräch, entweder beim morgendlichen Stand-up-Meeting oder wenn man an spezifischen Problemen sitzt, indem man sich gemeinsam vor den Rechner setzt oder einfach spontan kleine Gruppen bildet von den Leuten, die zu dem Problem irgendwie eine Meinung haben oder was beizutragen haben und dann eine Lösung findet.
Was entwickelt ihr? Also kennen wir da irgendein prominentes Beispiel?
Na, es ist nichts, was jetzt als Produkt bislang draußen zu sehen ist. Was man vielleicht sieht, also wir machen überwiegend mediale Installationen, das heißt Multimedia-Software, die irgendwo große Bildschirme steuert und die 3D-Szenerien rendert, Audio, Video wiedergibt, ein bisschen in den Spielebereich auch hineinragt das Ganze. Also sagen moderne Multimedia-Software. Und
man muss auch noch dazu sagen, dass wir ja schon zum ähnlichen Thema schon mal einen Chaos Radio Express Podcast gemacht haben. Für die von euch, die das nicht verfolgen, vielleicht schaut ihr auch noch mal rein bei Chaos Radio Express 28. Da haben wir dann das Thema Extreme Programming im Detail noch mal auseinandergewälzt, weil das ist eine Methode, die ihr bei euch in der Firma anwendet. Vielleicht kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, was sich dahinter verbirgt, weil das ja für eure Methodik auch ganz entscheidend ist.
Ja, also wir haben vor jetzt 5 Jahren damit begonnen, und am besten hört man sich, wenn man speziell zu Extreme Programming was wissen will, tatsächlich die Sendung an, aber vielleicht ganz eine kurze Definition davon. Also Extreme Programming ist heißt deswegen extrem, weil das ist, ich sehe gerade dieses Mischpult, wenn jetzt auf deinem Mischpult alle guten Praktiken, von denen man weiß, wie zum Beispiel Code-Reviews sind gut, Testen ist gut, kurze Iterationszyklen sind gut und.
Was sind kurze Iterationszyklen?
Dass man halt in kurzer Zeit, dass man halt nicht monatelang da sitzt und an den Dingen herumwurschtelt, sondern eben eine Veränderung macht, schnell wieder ein funktionierendes System hat und eben sich in kleinen Schritten zum Ziel hangelt. So, jedenfalls, wenn man all diese guten Ideen nimmt und jetzt würde man mit dem Regler auf dem Mischpult regeln, so von dieser guten Idee nehme ich jetzt 0% oder ich schiebe halt den Regler hoch, dann ist bei Extreme Programming sind alle Regler auf Anschlag gestellt. Das heißt, praktisch heißt es, okay, wenn Code-Reviews gut sind, heißt das, man macht ständig Code-Reviews, das heißt, man verbringt gar nicht Zeit alleine vor dem Rechner, sondern sitzt eben immer zu zweit vor dem Rechner beim sogenannten Pair-Programming, so nach dem Vier-Augen-Prinzip.
Okay, also man macht von allem Richtigen immer das meiste. Warum macht man es nicht immer so? Also warum kriegt das Kind den Namen Extreme Programming und man sagt nicht einfach, das ist jetzt Programming und alles andere ist Mumpitz?
Naja, es gibt, also man kann es tatsächlich nicht immer so machen. Es eignet sich auch nicht für alle Arten von Projekten und es hat schon einen bestimmten Einschlag. Aber ich zähle vielleicht nochmal so ein paar Merkmale auf. Also testen beispielsweise, man schreibt beim Extreme Programming zuerst die Tests, Modultests, und eigentlich darf es in einem Projekt nach Extreme Programming keine Zeile geben, zu der, oder keine Funktion geben, zu der nicht auch ein entsprechender Test existiert, der dann automatisch ausgeführt wird. Dann also Extreme Programming gehört auch zu den sogenannten agilen Methoden. Das heißt, man versucht sich nicht mit tausendseitigen Pflichtenheften vorneweg zu belasten, sondern erkennt an, dass man eigentlich erst im Prozess des Umsetzens das Problem wirklich versteht und begreift. Und daher versucht man auch Dokumentation nur so viel wie unbedingt notwendig und diese auch eng an den an den Entwicklungsprozess zu knüpfen. Dann versucht man möglichst flexibel zu bleiben. Das heißt, man versucht auch ganz am Anfang bereits die Sinnhaftigkeit, oder wenn man eine Software entwickelt, dann entwickelt man sie zu einem bestimmten Zweck. Das heißt, es gibt normalerweise so etwas wie einen Kunden und man lässt dem Kunden halt möglichst viel Entscheidungsfreiheit und lässt ihn halt auch steuern und lenken und bezieht ihn ein und versucht ihn als Verbündeten zu behandeln und nicht als Störfaktor.
Dazu muss er aber auch wissen, worüber er spricht.
Da muss man ihn dann eben in die Lage zu versetzen, Dinge auch zu beurteilen. Das geht am besten anhand eines funktionierenden Systems, weil bevor der Kunde nicht sieht, was er eigentlich bekommt, fällt es sowieso schwer, so weit zu abstrahieren. Das heißt, man hangelt sich eben so von funktionierendem System zu funktionierendem System und sagt dann ganz konkret, okay, so, also auch über Prototypen beispielsweise oder sogenannte Spike Solutions, wo man dann, die Spike Solutions macht man eher, um von vornherein technische Risiken einzuschätzen. Das
Was
heißt,
sind denn Spike Solutions?
Prototypen, okay,
wenn ich das richtig verstanden habe.
Spike Solutions sind bestimmte Experimente, die man veranstaltet, um Unsicherheiten auszuräumen. Also geht dieses oder jenes, dann bevor man es wirklich einbaut und realisiert, macht man dann auf ganz eng fokussiert auf ein ganz bestimmtes Problem, versucht man eine Lösung hinzubekommen, um zu sehen, ist das machbar oder nicht, und damit eben bestimmte technische Risiken im Vorfeld auszuräumen. Ja, und so gibt es noch eine ganze Reihe anderer Prinzipien, Praktiken, die halt sehr schön beim Extreme Programming ineinander greifen. Das sogenannte Stand-Up Meeting, was ich schon erwähnt habe, gehört dazu. Das heißt, wir versammeln uns eben jeden Morgen um 10 vor einer großen Tafel, wo dann im Stehen, damit das Meeting nicht ausufert, weil das ist auch ein sehr gutes Mittel, um zu verhindern, dass Meetings ausufern, wenn alle stehen müssen. Ansonsten ja, redet man sich fest. Ja, ja.
Genau. Ja, das machen wir jetzt beim Kongressplanung auch.
Also stehen drauf.
Das ist super. Ja, vor allem den Laptops zerstört.
Wenn ich mal ganz kurz zwischen reinfragen darf, wie viele Leute sind das dann?
Also wir haben festgestellt, also wir sind jetzt 12, ja, 12 Entwickler, allerdings skaliert das Ganze nicht wirklich gut bis 12 jetzt in einem Meeting. Wir haben gesehen, also eine sehr gute Größe sind so 4 bis 6 etwa, ist so die optimale Teamgröße, deswegen haben wir jetzt auch bei den 12 Leuten 3 Teams eingerichtet, die für sich einen Stand-Up-Meeting machen, allerdings regelmäßig die Teams untereinander wiederum Mitglieder austauschen, um die Kommunikation zwischen den Teams zu befördern. Das ist eine sehr einfache Methode, um Know-how zu transferieren.
Das finde ich übrigens wirklich super da dran, weil man hat so ganz häufig das Problem, gerade so was so kleineren Start-up-Companies, ja, die wollen halt irgendwie so ein bestimmtes Produkt entwickeln, haben da so eine bestimmte Idee und dann suchen sie sich ihre Programmierer nach bestimmten Fähigkeiten. Wir brauchen einen, der das kann, wir brauchen einen irgendwie für die Systemadministration, wir brauchen einen für diese Low-Level-Geschichten, dann brauchen wir jemanden, der das GUI macht. Und das ist natürlich auch sinnvoll, dass man Leute hat, die auch ein bisschen Erfahrung haben in dem Bereich, was man hat. Aber man tendiert dann häufig dazu, eben nur genau diesen einen zu haben für einen bestimmten Bereich. Das führt dann dazu, dass eben diese Leute sich auch wirklich nur um ihre Software kümmern, sich relativ wenig um die anderen Produkte der anderen Leute kümmern, dann gibt es dann immer so Streit, so warum läuft das nicht? Naja, deine Software ist schuld, meine Software ist schuld, solche Sachen. Und wenn die Leute dann mal krank sind oder einfach nur demotiviert sind, dann fehlt es natürlich an allen Ecken und Enden, von Stilfragen mal ganz abgesehen im Code.
Und ja, und bei uns haben wir zum Beispiel, das ist auch ein Teil von Extreme Programming, kollektives Code-Eigentum oder Collective Code Ownership. Das heißt, jeder darf jederzeit überall Änderungen durchführen, ohne Rücksprache mit irgendjemandem halten zu müssen. Das ist deswegen auch möglich, weil es diese ganzen Tests gibt, die automatisch ablaufen. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass durch Änderungen, die jemand macht, er, selbst wenn er nicht so erfahren ist oder die Auswirkungen vielleicht nicht ganz abschätzen kann, eben nicht eigentlich nichts kaputt machen kann, ohne dass das durch Tests abgefangen wird. So
ein bisschen wie Wikipedia, ne?
Inwiefern?
Naja, dass einerseits jeder überall jederzeit ändern kann und ja auch generell dazu ermutigt wird, dies zu tun. Und dass die Tests sind ja sozusagen die Leser, die permanent über alle Änderungen rübergehen und dann schon auch inkonsistent, also ob das nun immer so funktioniert, ist natürlich was anderes. Aber der Ansatz ist natürlich ähnlich. Man hat nicht mehr so diese totale Ownership. Das ist aber mein Code, den darfst du aber jetzt nicht anfangen.
Witzemonopol.
Ja. Also vielleicht, wir hatten ja vorher noch einen kleinen Seitenabstecher. Ich hatte ja vorher nach der Zahl der Codezeilen gefragt. Jetzt in Netfilter waren es, glaube ich, so um die 100.000 Zeilen C-Code. Das ist jetzt, okay, wie kann man sich 100.000 Zeilen C-Code vorstellen?
Erklär mal jemandem wie mir, was das bedeutet.
Auf eine DIN A4-Seite passen typischerweise, was, so 70 Zeilen etwa. Das heißt,
so im Pressemitteilungsstil, ja.
Das heißt, 7.000, demnach wären 7.000 Zeilen halt 100 Seiten, 70.000 Zeilen, etwa 1.000 Seiten. Das heißt, es ist etwa ein Buch mit 1.500 Seiten etwa. Wobei erschwerend hinzukommt, dass halt ein einziger Fehler in diesen 1.500 Seiten fatale Folgen haben kann. Aber
wie dick ist so ein Harry Potter Buch?
Ich habe keine Ahnung. Also dieser Reißer, der Schwarm, den ja sehr viele gelesen haben, der hat, glaube ich, 800 Seiten gehabt, also zweimal das. Ja.
Und was jetzt auch noch, also es gibt natürlich, ich meine, Programm, also
Zeit. Wie viel sind es denn bei euch?
Bei uns sind die Kern-Engine sind etwa 400.000 Zeilen Code, die wir im Repository haben, die entstanden sind in den letzten 3,5 Jahren. Also und das ist
vielleicht ist das die falsche Frage, aber ich frage, hat irgendjemand darüber den Überblick?
Also, ja.
Wie? Wie behältst du den Überblick über ein 2000-seitiges Buch?
Na, wie überhält man den Überblick bei der Wikipedia? Hm. Viele Augen.
Ja, es gibt natürlich, also es ist natürlich hierarchisch strukturiert auch. Es ist eben nicht wie ein normaler Roman, sondern es gibt sowas wie ein Inhaltsverzeichnis und es ist eher so, die Teile bauen aufeinander auf. Das heißt,
es hat keinen roten Faden, wie ein normaler Roman ihn hätte.
Genau, es baut aufeinander auf und es gibt eben Module und Untermodule, also es ist eben hierarchisch strukturiert, aber es ist in der Tat eine Komplexität und da kommen wir auch zu dem Punkt, warum man Teams braucht. Alleine würde man, wenn man alleine 400.000 Zeilen Code schreiben wollte und wirklich extrem gut ist und extrem schnell schreibt. Also ich habe in guten Jahren mal so ja 30.000 bis 40.000 Zeilen Code geschrieben. Das ist also qualitativ hochwertigen Code. Man kann natürlich pro Jahr. Also 30.000 bis 40.000 Zeilen. Der Durchschnitt angeblich liegt so bei pro Programmierer bei 6.000 Zeilen Code pro Jahr, bei Microsoft bei 1.000 Zeilen pro
Jahr. Ist er dann besonders gut?
Die haben längere Zeilen dort.
Die haben ja entweder längere Zeilen oder die machen das vielleicht sehr besonders sorgfältig, wer weiß. Also, oder die haben halt diesen großen Moloch.
Die Idee, jeder Programmierer macht nur 1.000 Zeilen, ist ja grundsätzlich dann schon mal nicht schlecht, weil darüber kann er auf jeden Fall den Überblick behalten, oder nicht?
Es reicht aber dann nicht nur, um über diese 1.000 Zeilen den Überblick zu haben, sondern
auch was sie bedeuten.
Und was sie bedeuten, wie sie sich ins Gesamtsystem einfügen und auch
wer
allein.
Wer baut denn dann bei Microsoft den Mist? Weil an irgendeinem Punkt funktioniert es ja nicht mehr, sonst wären die Produkte nicht so.
Ja, also so.
Knirschend, oder?
Also, ich meine, ganz so schlecht wie der Ruf ist die Software eigentlich nicht. Mir tun nur die Entwickler teilweise leid. Also wenn man sich den mal anschaut, den Quellcode, das sieht in weiten Strecken schon nach Arbeit für Galeerensträflinge aus. Also das ist wirklich Code, da würde ich, weiß ich nicht, lieber Zeitungen austragen gehen als...
Warum? Also was unterscheidet den Code von einem Code, der nicht für Galeeren streift?
Beispielsweise, also dort besteht der Großteil des Codes darin, Daten von einer höheren Schicht entgegenzunehmen, ein bisschen umzuarrangieren, minimal, und an eine tiefere Schicht weiterzuleiten, eventuell noch ein bisschen Fehlerzustände zu prüfen, aber eigentlich tut der Code nicht wirklich etwas. Also da sind keine anspruchsvollen Algorithmen drin oder der löst nicht unbedingt irgendein Problem, sondern ist eigentlich nur so Vermittler. Also es ist extrem viel Vermittlercode, Klebstoff, wenn man so will, der einfach nur die Teile irgendwie zusammenhält, aber selber eigentlich nichts tut oder kaum etwas tut. Und das ist sehr undankbar, solchen Code zu schreiben. Und
warum machen die das? Geht's nicht anders?
Teilweise hängt das vermutlich auch wieder mit der Organisation der Projekte zusammen. Ich habe mir sagen lassen, ich habe selber in SAP-Code noch nicht reingeguckt, aber dass das bei SAP im Prinzip genau dasselbe ist. Das sind einfach Schichten über Schichten über Schichten, die einfach Dinge tun und wo aber einfach nur vor allem Daten hin und her gereicht werden und man eigentlich gar nicht weiß mehr, wo die Funktionalität überhaupt steckt. Aber das liegt eben.
So wie der Witz mit dieser Gruppe von Leuten, die sich auf der Straße versammelt haben und einer kommt dazu und fragt, was denn hier los ist.
Keine Ahnung, der Letzte, der es wusste, ist vor 10 Minuten. Ja, genau.
Was man finde ich, da aber auch ganz wichtig jetzt sehen muss über das, was wir sprechen, also wenn wir jetzt über Microsoft-Produkte sprechen, dann sind das ja auch immer unglaublich komplexe Software-Produkte, also egal, ob man jetzt irgendwie so eine Textverarbeitung sich anschaut oder also mit dem ganzen Funktionsumfang, der da eingebaut ist oder jetzt irgendwelche Betriebssysteme oder so. Das sind wirklich verdammt umfangreiche Projekte, und da, wo verdammt viele Leute beschäftigt sind. Und dann kommen wir zum interessanten Punkt, nämlich auch halt die Qualität und die Skillsets der Entwickler und dessen, was man bereit ist, dafür auszugeben. Und das ist halt in der Softwareentwicklung, zumindest im kommerziellen Bereich, und dem bin ich ja auch angehörig, sieht man, ist es halt mittlerweile schon so, dass es unglaublich große, wie soll ich sagen, was meintest du vorhin mit den Entwicklern? Was wollte man?
Zeitungen ausstrahlen.
Ja, Zeitungen, wie auch immer. Also es gibt halt ein paar Leute, die irgendwie das Know-how haben, die vielleicht irgendwie mal ein Design machen, und dann gibt es irgendwie ganze Tausendschaften, die irgendwo in Indien oder in China oder sonst irgendwo sitzen, die dann einfach irgendwie so...
Die Galeerensklaven.
Genau, die Galeerensklaven, richtig. Und dann wächst sowas auch über Jahre, über Jahrzehnte, und hat diese gewachsenen Systeme, eine Schicht über der anderen, Kleber dazwischen und so weiter, und dann sowas noch irgendwie zu maintainen, das ist halt das große Problem.
Und das wächst danach erst die Struktur der Firma, die das herstellt, selbst, oder wächst die mit, oder also was bedingt da was? Also bedingt die Software die Struktur des Unternehmens?
Also oder? Microsoft hat da viele Dinge ausprobiert. Die meisten sind oder viele Dinge sind gescheitert. Eine Vision, die sie hatten, war die vom sogenannten Metaprogrammierer, der oben an der Spitze sitzt. In dem Fall sollte das halt Bill Gates sein, der eben ganz oben an der Spitze auf irgendeine Art und Weise eben Metaprogrammierung macht, und so es eine ganze Hierarchie von Programmierern gibt, die dann bis ganz unten die Coder, die dann das in funktionierenden Code umsetzen. Aber das hat, wurde ernsthaft probiert bei Microsoft, gibt es auch ein paar ganz interessante Bücher dazu, aber das ist komplett fehlgeschlagen, das hat einfach nicht funktioniert, und jetzt ist man irgendwo in der versucht man so einen Mittelweg, glaube ich, zu gehen, dass schon die Leute ein bisschen Verantwortung auch für Module, für Architektur haben und auch die Teams nicht allzu groß werden zu lassen, wobei das Team, was den Internet Explorer, die Version, waren das die 4er oder die 5er Version, als Microsoft das Internet entdeckt hatte und die Netscape-Bedrohung hat man 1000 Mann angesetzt, die halt am Internet Explorer...
1000? Ja. Das kommt ja selbst mir absurd groß vor. Also
ist es auch.
Wie viele Leute bauen in Firefox? Gibt's da Zahlen?
Ich glaube, ich habe so, also bei Netscape waren zuletzt etwa 100 Leute mit der Browserentwicklung beschäftigt. Und ich vermute,
wie viele braucht man wirklich?
Ist wahrscheinlich schon so eine Größenordnung jetzt für den Browser selbst. Also ich kenne den Code auch ein bisschen jetzt von Firefox und Netscape. Das ist auch ein recht komplexes Biest, und da gibt es viele
Also ein bisschen mehr als a few good men.
Ja, also vermutlich wenn ich es jetzt einen Browser, einen wettbewerbsfähigen Browser from the scratch neu schreiben sollte, würde ich wahrscheinlich schon ein 30 bis 50 Mann Team dafür verlangen. Sonst würde ich sagen, sonst macht es keinen Sinn.
Freitag bei Popkick 06. Ab 17 Uhr die WM-Viertelfinalspieler auf Großleinwand. Und ab 19 Uhr Mia auf der Bühne. Freitagabend ab 19 Uhr auf der Popkick 06 Bühne im Tretorpark Berlin. Und jedes
Molekül bewegt sich. Mehr Infos fritz.de
und im Radio.
Fritz vom RBB.
11:30.
Fritz Info.
Nachrichten
mit Mario Bartsch.
Nach dem Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen hat die Europäische Union die Konfliktparteien zur Mäßigung gemahnt. EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner sagte, beide Seiten müssten einen Schritt zurück machen, um eine unkontrollierbare Krise zu verhindern. Sie forderte die Palästinenser nachdrücklich auf, den verschleppten israelischen Soldaten freizulassen. Von Israel verlangte sie, eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. 11 sunnitische Rebellengruppen im Irak haben den US-Streitkräften einen Waffenstillstand angeboten. Sie würden die Angriffe einstellen, wenn alle ausländischen Truppen das Land innerhalb von 2 Jahren verließen. Die irakische Regierung und US-Präsident Bush sollten einen Zeitplan für den Abzug der Besatzungstruppen vorlegen. Der irakische Ministerpräsident al-Maliki wies die Forderung nicht direkt zurück. Er könne jedoch nicht sagen, wann die irakischen Soldaten bereit seien, die Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen. Mehrere tausend Studenten, Schüler und Gewerkschafter haben in Wiesbaden und Hamburg gegen Studiengebühren und Verschlechterungen im Bildungsbereich demonstriert. Nach Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen beschloss am Abend Hamburg die Einführung von Semestergebühren ab Sommer 2007. Hessen will ab Herbst 2007 Gebühren erheben. Nach insgesamt 4 Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Außerdem sollen Bewegungsmelder in Bereichen installiert werden, die nur vom Personal betreten werden dürfen.
Fußball.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es heute und morgen erstmals keine Spiele. Nach der zum Teil heftigen Kritik an den Schiedsrichtern hat die dafür zuständige FIFA-Kommission die Unparteiischen für die Viertelfinalspiele benannt. Jörg Tegelhütter.
Das erste Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien am kommenden Freitag pfeift Lubos Michel. Der Slowake hatte zuletzt das Achtelfinale zwischen Brasilien und Ghana geleitet. Der deutsche Schiedsrichter Markus Merk wurde für die Runde der besten 8 Mannschaften nicht berücksichtigt, kann sich aber weiter Hoffnungen auf einen WM-Einsatz machen. Die heftig kritisierten Graham Paul aus England und Valentin Ivanov aus Russland werden hingegen nach Hause geschickt. Paul hatte dem Kroaten Simonic 3-mal gelb gezeigt, Ivanov das Skandalspiel zwischen Portugal und den Niederlanden gepfiffen.
Wetter.
Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad.
Verkehr.
Die Landstraße 33, Manschnow Richtung Hönow, ist an der Kreuzung Hönow nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Und A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding zwischen Hohenzollerndamm und Spandauer Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. 11:54.
Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde. Blue Moon.
Chaos Radio 114 ist hier immer am letzten Mittwoch im Monat. Gibt's das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. 114 heute beschäftigt sich mit Software Projektmanagement.
Ja, und jetzt machen wir das schon seit so lange. Und wir hatten früher mal so eine tolle Tradition. Und die müssen wir unbedingt mal wieder einführen. Weil wir reden immer so viel über Technik und es gibt ganz viele Leute, die damit vielleicht überhaupt nichts anfangen können. Und deswegen spielen wir jetzt auch nochmal ein Lied für Marianne, damit sie auch was davon hat.
Thank you.
situation with the calculation at heart. Oh, we love, we love, we love enough. Love is numbers, and they run, they run, they run in a great big circle.
Was war das?
Das war Kate Bush und zwar Pi. Ein Lied über Pi. Und sie singt Pi. Ist das aufgefallen? Pi. Nein, sie sind jede einzelne Ziffer von Pi. Also nicht alle, weil da werden sie noch eine Weile mit beschäftigt. Aber schon, sie macht überhaupt sehr schöne Nerdmusik. Es gibt da auch noch so ein anderes Lied, das heißt Deeper Understanding. Ich glaube, auf ihrem vorletzten Album. Und da geht es auch so um die Abhängigkeit eines Nerds, der irgendwie vor seinem Rechner sitzt und der Rechner spricht zu ihm irgendwie I give you love and deeper understanding und alles ganz dramatisch. Kann ich nur schwer empfehlen, die gute. Ja, haben wir eigentlich schon, heute ist kein Fußball. Nerds hassen ja Fußball, ist dir schon aufgefallen? Das ist schlimm.
Ich finde, Leute, die Fußball hassen, sind genauso wie Leute, die Weihnachten doof finden.
Ich finde beides doof. Das ist so.
Ja, ey, kannst du nicht mal endlich aufhören, Abiturient zu sein?
Ich war noch nie Abiturient, weil ich habe kein Abi.
Du benimmst dich wie einer. Ist so, ey, Weihnachten ist doch voll scheiße, ey, ganze Kommerz-Scheiße. Ich finde Weihnachten da.
Nö, nicht wegen dem Kommerz.
Also du magst die WM, ja?
Sie ist mir weitgehend egal, sagen wir mal so. Aber wenn irgendwo Fußball läuft, sitze ich auch da und denke mir, hui, hier läuft ja Fußball und amüsiere mich. Das ist jetzt nichts, wo ich gesteigerten Wert drauf lege, aber ich finde es so albern zu sagen, total scheiße, ey, ganz,
doof. Ich finde es super. Ich habe Spaß. Eine Menge.
Das Einzige, was mich echt abfuckt, sind diese Deppenfähnchen. Also
Deppenfähnchen?
Deppenfähnchen an ihren...
Oder die Stadiongesänge.
So farbige Twingos, die mit Stofftieren vollgestopft sind und dann so zwei so Deutschlandfähnchen an der Seite haben.
Ja, das ist schon albern, ja? Ne? Ein bisschen. So, ja.
Und die Besitzerin hat ein Nagelstudio.
Ich habe auch noch was ganz Tolles hier. Guck mal. Da wird einem doch warm ums Herz, oder?
Ole, 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 ole. Ich dachte, das wäre die Nationalhymne. Das singen die doch immer. Ach schön, wo hast du das her?
Das ist ein das ist so ein Beiwerk, was man so erwerben kann in diesen Zeiten.
Was hast du dafür bezahlt?
Ich habe das geschonken gekrochen bekommen.
Ach, dann.
Genau.
Ja. Schön, Fangesänge sind auch was Tolles. Ich habe schönsten ist der Fangesang, falls es irgendwie noch zu einem Match gegen England kommen sollte. So Football Going Home, den fand ich einfach
Na, dazu großartig. Wird aber nicht kommen.
Ja, wie dem auch sei. Wieso
wird es dazu nicht kommen? Ich meine, ey, guck dir mal Beckham an, den alten Sack. Da kannst du Beckenbauer gegen antreten lassen.
Super, wir haben Chaos-Radio gehijackt.
Ja, wo waren wir denn stehen?
Was war eigentlich das
genau, Thema? Ich wollte wissen, was du das wolltest einen Werbeblock einstellen.
Software-Projektmanagement, Verwalte meiner Pflicht. Hier. Ach so, genau, jetzt.
Wir wollten noch den Werbeblock machen.
Moment, ich leuchte mal den Werbeblock ein.
Was? Hast du was zum Einladen?
Nein, natürlich, ich habe hier so richtig praktisch eine Rampe, eine
Werbeshow-Treppe
unterstellt. Herzlich willkommen im Chaos Radio 114. Eigentlich ist unser Thema ja Software-Projektmanagement, aber hier ist die Reklame!
Ja, es gibt eine neue Datenschleuder. Welche Nummer haben wir denn auf der Datenschleuder?
90 oder so.
90. Das die neue Datenschleuder, Nummer 90. Nummer 90. Mit tollen Themen.
Das ist ja unglaublich, Tim.
Ja, nicht wahr? Und du kannst sie sogar umblättern. Mehrfach.
Nein,
ja,
ich habe mir schon ganz immer eine viele Seiten, die ich umblättern kann.
Und auf jeder ist sogar ein eigener Barcode aufgedruckt. Hast du das schon gesehen, Holger?
Ein Barcode, Tim. Was ist denn ein Barcode?
Ein Barcode, das sind ganz viele Striche, wo Nummern drin gespeichert sind.
Das ist ja unglaublich.
Nicht wahr? Und guck dir die Themen an. BlackBerry, des JTAG-Rätsels Lösung. Das will man doch haben, oder?
Das will man haben,
Tim. Piratendemonstrationen. Aktivismus fokussieren.
Sag mal, Tim.
Ja,
gibt Holger? Es denn vielleicht auch die Rubrik Chaos Radio Podcasting?
Oh, ich glaube, die ist auch dabei. Und das schau mal, ist hier ist sogar was zur FIFA WM. Ja, also das alles gibt's in der neuen Datenschleuder. Ab jetzt wieder im Abonnement erhältlich. Siehe auch ds.ccc.de oder www.ccc.de/ds. Jetzt bin ich schon wieder überfragt. Na, ihr kriegt das schon raus. Ihr seid ja alle fit, ne? 40 Sekunden haben wir noch. Ja, da kann man gerne darauf hinweisen, die Datenschleuder erscheint viermal im Jahr und jetzt ist es gerade mal wieder soweit und es ist eine ziemlich dicke und gute geworden. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das machen. Und es gibt die Datenschleuder auch als PDF-Podcast, die kommt ein bisschen später. Und wer das richtig schön klo-kompatibel haben will, der kauft sich natürlich das Original.
Ja. liegt beim CCC Teleshop.
Das immer wieder.
Rufen Sie an, abonnieren Sie jetzt.
Sag mal, Paul, was war eigentlich nochmal das Thema?
Teleshopping.
Pi?
3,141592653589793238.
Nein. Unser Thema ist Softwareentwicklung und Softwareprojektmanagement.
Harald, warum bist du jetzt gerade so, du hast dich gerade so echauffiert. Was war denn los um den Mitzel?
Echauffiert?
Echauffiert.
Ich fand nur, dass wir eben irgendwann zum Thema mal wieder zurückkehren sollten.
Zum Thema bei Chaos Radio, hast du das gehört?
Und vor allem, wenn ihr schon Werbung macht, dann hättet ihr mal erwähnen können, dass man mittlerweile unser komplettes Backlog der Datenschleuder erwerben kann.
Oh, warte.
Oh. Das ist, gibt's denn?
Los, Harald.
Ich kann das doch gar nicht.
Einsatz. Natürlich kannst du das.
Nein. Harald, komm schon. Es gibt jetzt einmalig im ausgerechnet ein ausgezeichnetes Sonderangebot. Ein Komplettpaket aller noch auf Lager befindlichen Datenschleudern des Chaos Computer Clubs.
Hammer.
Ja.
Das ist ja irre.
Da kann man dann nachlesen, zum Beispiel wie in der Datenschleuder Nummer 14 vom Dezember 1985 die persönliche Datenübertragung wurde von den Beamten durch das Tastatureingabeverbot unterbrochen.
Oh, das ist ja spannend.
Das ist ja unglaublich.
Das Tastatureingabeverbot. Ach so, heute ist der...
Heute ist der 28.
Heute
Juni.
Heute ist der, ja.
28. Juni.
Sagt 28. klingelt da nicht irgendwas?
Warte, ich spul mal zurück.
28. Nein.
Ja, so 6 Monate.
Ach so, ja, 27. Ja, das wurde auch hier auch gerade treffend wieder mal im Chat. Der Chat ist ja mal wieder ganz aufgeweckt.
Entschuldigung,
ja?
Ist das jetzt Reklame oder ist das?
Ja, das ist immer noch eigentlich Reklame. Genau. Weiterhin im Angebot beim Chaos Computer Club. Jetzt neu. 23. Chaos Communication Kongress. In nur 6 Monaten.
Der 23.
Der 23. Kongress steht vor der Tür, unmittelbar quasi. Also macht euch schon mal, packt schon mal die Sachen. Und es gibt dazu auch noch kaum Informationen im Web. Aber wir wollten trotzdem schon mal darauf hinweisen, denn der Kongress wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden.
Motto?
Das Motto steht auch schon fest.
Software.
Ich glaube, das Motto ist noch geheim. Ah nein, das Motto heißt Who Can You Trust? Und das ist unser Thema, um mal alles zu hinterfragen, was heutzutage so auf dem Tisch liegt. Und das ist ja eine ganze Menge.
Wem würden Sie vertrauen?
Wenn Sie überhaupt Bescheid wüssten.
Der 23. Genau. Chaos Communication Congress wieder zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren.
Zum Teil müssen wir sogar annehmen, dass junge Leute auch einer Gehirnwäsche unterzogen werden.
Das Verständnis.
Chaos Radio 114 ist hier. Es geht um Software.
Im Wesentlichen.
Im Wesentlichen. Mhm. Haben wir jetzt die Werbung soweit oder fällt uns
ich
noch was?
Ich denke, an? Wir haben jetzt erstmal genug geworben. Ja.
Da bin ich aber froh und der Harald auch.
Außerordentlich, ja.
Jetzt hier erstmal Mahlzeit.
Software-Projektmanagement.
Wir werden jetzt auch wieder ganz ernst.
Ja, natürlich. Also die Motivation war ja ganz, also eingangs der Sendung schon mal kurz Thema und das würde mich dann auch noch interessieren. Also was hat euch dazu gebracht, also sowohl Harald in der Open-Source-Ecke Softwareentwicklung zu betreiben, als auch Pavel, das dann tatsächlich beruflich in so einer streng hierarchischen, also in einer Firmen-Ecke zu machen. Also wo seid ihr auf die schiefe Bahn gekommen? Ich meine, ich sitze oft genug vor meinem Rechner und denke mir, verdammte Axt, immer dieser Spam, Schön wäre doch, wenn ich jetzt so einen Button an meinem Mailer hätte, wo ich draufdrücke und dann bounce es und dann werde ich automatisch aus diesen Listen ausgetragen. Aber ich käme im Traum nicht drauf, mich hinzusetzen und sowas zu programmieren. Jetzt mal aus davon, also ich gehe mal davon aus, dass das geht, was eh nicht geht, oder?
Okay, das sind jetzt zwei Fragen auf einmal getarnt.
Du kannst nicht so durcheinander bringen.
Getarnt irgendwie als ein geschickter Versuch, aber ich werde trotzdem antworten. Nehmen wir mal das mit dem Spam als erstes. Mit dem Mail-Programm ist es, klappt es leider nicht, aber es gibt eine Sache, eine nette Sache, die man gegen Spammer unternehmen kann, die auch ganz gut funktioniert. Das ist das, da muss man aber seinen eigenen Mail-Server haben und den entsprechend konfigurieren und zwar sogenannte Tarpits einrichten. Das heißt, es funktioniert so. Teergruben einrichten. Das heißt, wenn jetzt so der Mail-Server vom Spammer kommt und versucht, eine Mail zuzustellen, dann und man identifiziert ihn als Spammer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Dann sagt man ihm nicht etwa, nö, ich will deine Mail nicht, weil du bist ein Spammer, sondern man lässt ihn erstmal hängen in der Leitung. So lange, wie es eben nur geht, so nach Standard. Das heißt, man wartet und wartet und wartet und zeig mal. Und irgendwann, so kurz bevor, sagt man, nee, ich will die Mail doch nicht.
Ja,
das so, ist, was dann passiert?
Das ist die gleiche Taktik, wie so Telekommunikationsunternehmen bei ihren Kunden-Hotlines begleiten. Ne? Erst ewig in die Warteschlange hängen und dann irgendwann, wir nehmen ihren Anruf jetzt doch nicht entgegen.
Genau. Und was dann passiert ist, wenn jetzt gerade man einen Mail-Server betreibt, wo auch möglicherweise viele Mails dann hingehen, dass der Spammer einfach, der Mail-Server vom Spammer einfach losläuft und erstmal hängen bleibt. Das heißt, der hängt dort plötzlich und hat offene Verbindungen und kommt eben nicht weiter im Abarbeiten seiner Liste, weil man ihn eben einfach aufhält. Und weil das natürlich die Produktivität der Spam-Versender behindert, durchforsten die dann ihre Datenbanken nach Einträgen, die halt ihren Betrieb stören und schmeißen einen dann raus, damit sie halt schneller ihre Liste abgearbeitet kriegen. Und bei uns hat das so gut funktioniert. Wir haben ich glaube, wir sind von 20.000 Spam-Mails pro Tag jetzt in der Firma so auf 5.000 runtergekommen, also haben die Quote von 95% auf 50% reduziert, das allein durch die Maßnahmen. Also man konnte es so richtig schön sehen in der Statistik, wie das so über Wochen weg tatsächlich die Zahl der Versuche einfach zurückging, weil die angefangen haben, uns reihenweise rauszuwerfen aus ihren Datenbanken.
Der Einfachheit halber gehe ich jetzt mal davon aus, dass es diesen Button in meinem Mailer doch gibt. Ich habe mich nicht hingesetzt und angefangen, den dahin zu programmieren oder die Möglichkeit gibt. Und ich habe mich nicht hingesetzt und hab angefangen, mir das zu schreiben. Warum hast du mit sowas angefangen?
Tja, ich habe neulich ein Interview mit einem Hooligan, jetzt sind wir wieder im Fußball gesehen, auch gefragt, warum wird man Hooligan? Und da war auch die Antwort, man wird dazu geboren. Und war es so, ich bin im Alter von, glaube, 13 Jahren an einem Programmierer vorbeigelaufen, der im Kaufhaus saß und ein kleines Programm in ein TI-99-4, glaube ich, war das damals.
Ah, 4A hieß der. Hab ich noch im Keller stehen.
Gehackt.
Wer den haben will.
Jedenfalls ein Programm, wo man dann ein beliebiges Datum eingeben konnte und der Rechner warf den Wochentag aus. Und ich konnte mir, als ich das sah, beim besten Willen nicht vorstellen oder wie er das jetzt in so kurzer Zeit bewerkstelligt hatte, weil ich war damals noch damit beschäftigt, so Logikbausteine und Transistoren aneinander zu löten und versuchte mir vorzustellen, wie viele Gatter ich jetzt aneinander löten müsste, um denselben Effekt zu erreichen und sah halt ein riesiges Grab an TTL-ICs und dachte mir, mein Gott, wenn der hier in so kurzer Zeit so etwas auf die Wege bringt, da komme ich mit Gatterlöten einfach nicht gegen an. Und das war für mich so das Ding. Ich konnte mir absolut nicht vorstellen, wie er das jetzt gemacht hat. Das war Zauberei. Und das hat mich dermaßen beunruhigt, dass ich statt nach Hause zu gehen, schnurstracks aus dem Kaufhaus in die Stadtbücherei marschiert bin und mir dort, ich glaube, 1,5 Meter alles an Büchern, was es dort zum Thema Programmieren gab, mitgenommen habe und dann durchforstet habe. Das war ziemlich krudes Zeugs damals, was mir in die Finger gefallen ist. Aber ja, so ging es dann bei mir los. Und ich hab,
also Beunruhigung, Beunruhigung war ja so deine Ursprungsmotivation.
Ja, ich war absolut beunruhigt, dass da Dinge vor sich gehen, die ich nicht begreifen oder nachvollziehen kann. Musste ich sofort auf den Grund gehen. Also es war für mich eine existenzielle Frage, von Weltbild und Existenz. Also ich konnte nicht leben, ohne zu wissen, wie das geht. Das ist vielleicht die einfache Erklärung. So hat das halt seinen Anfang genommen. Dann habe ich meine Eltern so lange gequält, bis sie mir einen Rechner irgendwann hingestellt haben. Das hat aber eine Weile gedauert, so dass ich dann halt auf dem Blatt Papier programmieren und Rechner im Kopf gespielt habe. Also die ersten 1,5 Jahre habe ich das halt komplett im Kopf alles durchgezogen, ohne Rechner. Und naja.
Und warum bist du nicht zur Open Source gegangen wie Harald? Ich weiß, kein Geld für gibt den Manager.
Nee, ich bin dann sehr früh halt dann korrumpiert worden. Damals war es noch viel einfacher. Weil es gab nicht so viel Software und der Bedarf nach individueller Software war recht groß und ich stellte plötzlich fest, dass für Dinge, die ich sowieso auch freiwillig und ohne Geld dafür zu bekommen, ich halt auch ein sehr ordentliches Taschengeld kriegen konnte und da war es dann eigentlich, also mit...
Du bist in Wirklichkeit Tan Siegmann.
Was für ein Ding?
Schon gut.
Nein, also mit 15 habe ich angefangen halt mich zu verkaufen daran hat sich bis heute nichts geändert und
ich würde ja ganz gerne mal das Thema noch ein bisschen, was wir hier eigentlich angekündigt haben, in den Fokus nehmen.
Entschuldige meine boulevardesken Ausflüge hier.
Oh, das ist ja alles in Ordnung, weil letztlich hast du ja recht, weil das ist ja die Grundlage, die Motivation. Was meinst du, du möchtest ein Jenga spielen?
Kurz ansagen lassen, was das hier überhaupt soll.
Scheint.
Fritz. Chaos Radio 114, Software Projektmanagement ist eigentlich das Thema heute Abend im Rahmen des
Blue Moon.
Auch als CCC Teleshop bekannt.
CCC Teleshop.
Ja, und wir haben jetzt schon eine ganze Menge geredet darüber, was so die Motivation des Programmierens ist, wie man dazukommt und wie sich auch Gruppen finden und wie man schon mal auch in unterschiedlichen Umgebungen seine Mannschaft beisammenhält. Also Pavel hat halt so seinen Blickwinkel in der Firma, wo er eben auch eine ziemlich advanced Methodik zur Anwendung bringt, wo es sehr viel Ritus und sehr viel Disziplin gibt, woran sich gehalten wird. Das ist natürlich der eine Aspekt. Das andere ist eben Open Source, wo es einfach mal komplett anders läuft. Aber es gibt natürlich auch ähnlichen Bedarf. Und darauf würde ich jetzt eigentlich auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen, nämlich was man eigentlich so braucht. Weil viele Leute, gerade so die jüngeren Leute, die ich kennengelernt habe, die so mit dem Programmieren anfangen, die durchaus da ihre Skills haben und die auch keine größeren Probleme haben, jetzt so das Programmieren als solches zu verstehen. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwierig. Also die Grundlage, also das Programmieren an sich ist nichts Schwieriges. Letztlich ist es nur eine Fleißarbeit und hat sehr viel mehr mit Erfahrung zu tun, dass man da eben auch weit kommt und schöne Sachen macht. Aber alle haben eigentlich so das gleiche Problem. Und das Problem verschärft sich insbesondere dann, wenn man eben mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und das müssen gar nicht mal unbedingt nur Leute sein, die jetzt auch wie man selbst programmiert, sondern man will ja auch zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Leuten, die Hilfesysteme machen, also die quasi die Dokumentation machen für das System. Es kann ja sein, dass irgendjemand ankommt und sagt, hier, ich finde dein Programm so toll, aber es ist eigentlich scheiße dokumentiert, ich würde das gerne machen. Das heißt, in irgendeiner Form muss man eben auch mit gemeinsamen Systemen arbeiten. In irgendeiner Form muss das koordiniert sein. Und da muss man, glaube ich, ein paar Sachen unterscheiden. Was wir schon angesprochen haben, ist halt die Kommunikation. Ich meinte Harald, okay, klassisches System ist halt die Mailingliste. Das ist eigentlich auch immer ganz hilfreich und das kann man jedem empfehlen, dass man so eine geschlossene Mailingliste hat, also geschlossen in dem Sinne, dass sie eigentlich nur von Leuten abonniert wird, die jetzt wirklich ganz konkret mit dem Projekt was zu tun haben. Also nicht so ein riesiger Tummelplatz, weil zu viele Leute mit zu wenig Fokus, dann hat man schnell so Off-Topic-Diskussionen wie hier im Chaosradio. Und das ist aber immer schon ein erstaunlicher Kulturunterschied, wenn man sieht, dass ich glaube, diese Linux-Kernel-Mailingliste, die du angesprochen hast, das ist auch wirklich ein Tummelplatz von sehr vielen Leuten, oder? Wie viele Leute sind da subscribed, Harald?
Auf der Kernel-Mailingliste? Auf der Kernel, das kann ich nicht sagen, keine Ahnung, aber das werden mit Sicherheit, ich nehme an, irgendwie im hohen fünfstellig, wenn nicht im sechsstelligen Bereich sein, die Zahl der
Subscriber. Sechsstelligen.
Das ist richtig pervers, also.
Ja, so, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, aber wenn man irgendwie so 2, 3, 4, 5 Leute da hat, dann ist es halt wirklich eher so ein intimes Gespräch. Und das ist hilfreich. Ich fand auch für bestimmte Situationen auch Instant Messaging sehr gut, gerade wenn man unter so einem gewissen Zeitdruck am Projekt arbeitet, ist natürlich so etwas wie Java oder AIM, also diese ganzen Instant-Messaging-Systeme, welches man dann benutzt, ist eigentlich egal. Heutzutage ist der Trend auf jeden Fall in Richtung Java und XMPP, das ist so der neue Internetstandard dafür, der sich gerade da hervortut, den auch Google benutzt. Und das kann man halt sehr schön integrieren, das kann man auch sehr schön in seine Software integrieren. Also wir haben zum Beispiel im CCC auch ein Projekt, dessen Geburt ich mal angeschoben habe, weil wir einfach eine Software brauchten, um unsere Konferenzplanung zu machen. Das hat den schönen Namen Pentabarf und ist halt so ein System, wo man eben so die ganzen Referenten einträgt und was die so für Vorträge halten wollen, wo man dann halt auswählt und dann notiert, ob das schon bestätigt wurde und so weiter, wann das stattfinden soll, um so einen Fahrplan zu machen. So ein System. Und da haben so einige Leute dran gearbeitet, aber man hat sich einfach selten am Anfang zwar schon, aber eigentlich hat man sich selten wirklich gesehen. Man war halt nicht in der gleichen Stadt, aber man wollte halt eben dran arbeiten. Und vor allem haben auch viele Leute die ganze Zeit an so einem lebenden System gearbeitet, während andere dran programmiert haben. Und dann wurde das System halt einfach quasi so mit diesem Instant Messaging verheiratet, sodass jeder Fehler, der zur Laufzeit auftrat, automatisch den Developern zugespielt wurde, wodurch eben die Nähe zwischen Anwendern und Entwicklern auch sehr nahe ist, was normalerweise in solchen Systemen häufig nicht der Fall ist. Also Benutzer und Programmierer von Systemen, das sind üblicherweise wirklich sehr getrennte Welten. Aber ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, dass man darüber nachdenken sollte, wie man eben da eine gewisse Nähe auch herstellt. Das ist natürlich bei solchen serverbasierten Anwendungen sehr viel einfacher, als wenn jetzt Leute eine Software nehmen und auf ihrem Computer einfach so einbauen. Aber es ist eben nicht so, dass es auch nicht geht. Was auch sehr erfolgreich ist, denke ich, sind Wikis. Macht ihr eigentlich, nutzt ihr Wikis in euren Projekten in irgendeiner Form?
Bei Netfield? Ja. Oh, ja, sorry.
Also, wir haben einen Wiki, wo wir also sehr viele Dinge dokumentieren. Also immer dann, wenn die Dinge etwas komplizierter werden oder man irgendetwas aufschreiben will, dann kommt es ins Wiki. Und auch viel Know-how, wie man sich das System baut oder das ist ein sehr, sehr gutes Prinzip, dort alles reinzuwerfen. Da findet man es wieder im Zweifelsfall und es macht auch nicht viel mehr Arbeit, als es irgendwie auf dem Blatt Papier irgendwo statt auf einen Schmierzettel Dinge zu notieren, kommen sie ins Wiki und irgendwann merkt man dann, dass die Dinge, die vielleicht oft gebraucht werden, wie Installationsanleitungen oder irgendwelche Architekturideen oder so, dann plötzlich auch ein Eigenleben entwickeln und gepflegt werden und man so halt auch so eine Art Dokumentation dort entsteht, ohne dass irgendjemand sagen muss, jetzt dokumentier das aber bitte mal, sondern es ist dann auch ein Selbstläufer. Und mittlerweile ist es sogar so, dass das Wiki, also die Entwickler haben angefangen, das Wiki zu nutzen bei uns, dann kamen als nächstes die Gestalter dazu, dann die Systemadministration, dann das Projektmanagement. Mittlerweile ist halt so unser ganzes Intranet eigentlich Wiki-basiert, wo so Stichwort Knowledge Management eigentlich in der Firma weitestgehend über das Wiki läuft. Vor allen Dingen kann man dort auch sehr schön die ganzen anderen Dienste, die man hat, anbinden, bis hin zu so netten Gimmicks, wie, ich meine, wir sind jetzt fast also über 60 Leute in der Firma und da kann man auch nicht unbedingt jedes Gesicht zuordnen, sodass wir halt im Wiki beispielsweise aus dem LDAP direkt Mitarbeiter samt Fotos dort auslesen und ins Wiki packen. Also das und das funktioniert doch recht gut. Das ist ja. Also man will es nicht missen.
Ja, also Netfilter selber hat kein Wiki und das passt auch wieder schön zu diesem Thema hier. Also in anderen Projekten verwende ich sehr wohl Wikis. Der Punkt von einem Wiki ist halt, dass es Leute geben muss, die sich darum kümmern, irgendwie das zu, den, irgendwie zu managen. Ja, erstens mal hat man bei Wikis, die irgendwie öffentlich zugänglich sind und nicht nur irgendwie firmenintern, ein Spam-Problem, das man irgendwie lösen muss. Dann hat man das Problem, dass halt irgendwie Leute Dinge eintragen, die nicht so richtig sind. Da muss also eben entsprechend wieder andere Leute geben, die das korrigieren und jemand, der irgendwie so ein bisschen ein Auge drauf hat. Nicht zuletzt geht es bei Netfilter ja auch um Sicherheitssoftware und wenn sozusagen die Dokumentation, da wenn irgendjemand eine kleine Änderung in irgendeinem Regelbeispiel oder sonst irgendwas macht jetzt für eine Firewall-Konfiguration und was weiß ich, wie viele 100 User gucken da drauf und übernehmen dieses Beispiel mal so und haben dann eben irgendwie ihre Firewall falsch konfiguriert, das ist natürlich schon ziemlich riskant. Und ich muss ganz einfach sagen, und es zählt für die anderen Entwickler jetzt eben auch im Core-Team oder überhaupt in der Entwicklungs-Community, dass wir nicht die Zeit und die Motivation mitbringen würden, irgendwie so ein Wiki zu pflegen oder nur zur Korrektur zu lesen, die Änderungen durchzugucken. Also ich bin da persönlich niemand, der dahinter steckt. Und wenn sich jemand findet in so einem Projekt, der sowas machen möchte, cool, dann kann man das tun. Und wenn sich keiner findet, dann eben nicht. Und das ist aber halt genau jetzt auch im Rahmen dieser Sendung wieder interessant. Ja, wie findet man solche Leute? Wie motiviert man die? Wie bindet man die ein? Das gehört ja auch alles zu den Projekten und zum Management mit dazu.
Wenn man jetzt, was für Werkzeuge setzt ihr noch ein? Vielleicht sollten wir nochmal das aufgreifen, was auch durch den Anrufer vorhin nochmal eingebracht wurde. Also jetzt, um konkret die Softwareentwicklung als solche technisch zu unterstützen.
Ein Einwurf muss ich noch machen, weil ich habe das Wort gesagt, irgendwie ja. Blog-Spammer, was gleich mir alles hat überkochen lassen. Ich bin ein großer Feind eigentlich der Todesstrafe. Es gibt wirklich eine Ausnahme und das sind Blog-Spammer. Blog-Spammer, das ist die niedrigste Lebensform auf Erden, die es gibt. Ein asoziales Gesochse, sowas echt von der Oberfläche dieses Planeten getilgt gehört. Also wenn, also Blog-Spammer, da gibt es einfach keine Entschuldigung für, weil also, das sind nicht, ja, okay.
Du meinst, wenn ich jetzt in einem Blog spamme, dann gibt es keine Entschuldigung, aber wenn ich sonst spamme, gibt es dafür eine?
Ich würde ja das nicht nur auf Blog-Spammer beschränken wollen. Ja, also
aber
ich
vielleicht,
Spammer an sich.
Aber,
wie kommst du denn da jetzt überhaupt?
Keine Ahnung, genau. Aber was mir da einfällt, gibt es Canossa? Gibt es
Canossa
eigentlich noch? Canossa, die Veranstaltung, gibt es die noch?
Was?
Ja, irgendwie in den 90ern, wo irgendwie so Admins dann immer auch gerne mal Spammer eingeladen haben, zum Vorträge halten, die dann auf Streckbänke montiert wurden. So.
Das war eine legendäre Party. Aber ich,
keine Ahnung.
Ja. Ja, egal, Werkzeuge, genau. Ich musste das jetzt loswerden, weil also ja. Blog-Spammer,
ja.
Weil
ich bin ja wirklich,
das sind einfach Leute, die dem Fortschritt
nicht asoziale dem, Arschlöcher sind das.
Ja, schlimm. Ja. Werkzeuge.
Wir haben uns jetzt etwas aufgeregt und kommen jetzt wieder zum langweiligen technischen Teil über. Ja, also es gibt Versionskontrollsysteme. Mhm. Dem aufgeschlossenen, aber noch unkundigen Zuhörer sei gesagt, es handelt sich dabei eben um Software, um die Programmierung als solche, insbesondere die Speicherung des Programmcodes zu erlauben. Und wir haben das ja vorhin schon erwähnt, CVS, das ist das erste System, das Concurrent Version
Versioning,
ja, Versioning gut. System.
Ja.
Damit ging es los und
es ging früher mit SCCS, ist das erste, was ich zumindest kenne. Wahrscheinlich hat das auch schon irgendwelche Vorläufer, aber das erste, was ich kennengelernt habe, war SCCS. Dann gab es noch RCS. Es gab Es gab noch so ein...
CVS hat auch schon auf RCS aufgesetzt, oder? War's nicht ja. So? Genau. Ja gut, aber gut. CVS ist das erste wirklich populäre System gewesen, was also auch heute noch im Einsatz ist, was im Prinzip so ein bisschen so das Grundnahrungsmittel ist. Also man sollte mit CVS auf jeden Fall vertraut sein, so wie man als Programmierer mal C gelernt haben sollte, nicht unbedingt um es zu programmieren, aber um es zu lesen zu können. So sollte man halt auch mit CVS umgehen können, weil sehr viel der Software, insbesondere also der freien Software vor allem, ist halt auch noch heute über CVS-Systeme erreichbar.
Ja, und Subversion ist sehr ähnlich, also der Umstieg von wenn man CVS und die Konzepte kennt, oder ist der Umstieg auf Subversion genau. Auch nicht. Also das wäre auch ist so das Erste eigentlich, was man sich nach dem Editor im Grunde genommen einrichtet. Also wenn man jetzt etwas größere Sachen entwickeln will, die irgendwie mehr als über, also
aber ihr benutzt Subversion bei euch.
Wir
und
sind
bei Netfilter?
Subversion und Git, es kommt drauf an. Also es ist halt so, dass der Kernel selbst, ja der Mainline-Kernel, also so wie Linus Torvalds und Kollegen, Konsorten das eben machen, ja in im Git-Versionssystem, in dem eigens dafür entwickelten, verwaltet wird. Demnach verwenden wir für die Kernel-Teile eben auch Git und für den User-Space-Sachen Subversion.
Git ist jetzt dieser neue Hack von Linus Torvalds selber?
Ja, was er angefangen hat und was
nachdem er dieses, weil er hat auch vorher dieses kommerzielle System genutzt. Wie hieß es noch gleich?
Richtig, BitKeeper.
BitKeeper,
ja.
Genau.
Was wir nie genutzt haben, zum Beispiel in der Twitter-Projekt, weil wir das aus ideologischen Gründen abgelehnt haben.
Mhm. Was sind das für ideologische Gründe?
Naja, also
Chef
ich meine,
ist bei Scientology oder wie?
Nein, also ich meine, es ist halt einfach so, wenn du freie Software entwickelst, dann kannst du das entweder aus rein pragmatischen Dingen tun, weil du halt irgendwie sagst, naja, es ist praktisch, dass ich einen Quellcode habe, oder du kannst freie Software entwickeln, weil du überzeugt davon bist, dass die Freiheit, die freie Software eben bringt, also das verändern zu können und so weiter, eben ein Wert in sich ist, den du eben unterstützen möchtest. Und wenn du Software entwickelst und dich in deinem Entwicklungsprozess abhängig von etwas machst, was nicht freie Software ist, dann hast du da natürlich schon irgendwie ein latentes Problem.
Ja.
Du hast eben das Tool, das Werkzeug, das du verwendest, um Software zu entwickeln, das kannst du nicht beeinflussen. Da kannst du keine Änderungen, Verbesserungen, sonst irgendwas dran vornehmen, sondern da kannst du nur mal lieb an die Tür klopfen und kannst sagen, naja, wir hätten da vielleicht gern irgendwie dieses Feature, und dann kannst du darauf hoffen, dass das vielleicht passiert oder nicht. Also das ist halt so ein Kritikpunkt an der Stelle.
Ja. Also apropos Kritikpunkt, es wurde mal nachgeschaut, wie viele Subscriber wirklich auf der Linux-Kernel-Liste sind. Harald.
Ja, das ist richtig.
Sprich?
4.900, wobei, also erstens glaube ich nicht, dass die Zahl akkurat ist. Zweitens gibt es unglaublich viele Leute, die das über NNTP-Gateways oder Gmail oder derartige Dinge benutzen. Und also mich überrascht die Zahl, weil wir im Netfilter-Projekt auch schon stellenweise über 2.000 Leute hatten, und Netfilter ist ja nun wirklich so ein Mikrobestandteil irgendwie des Kernels, und dass dann die Gesamtkernelliste von, also da denke ich, ist an der Zahl was schief, das kann ich nicht glauben.
Okay.
Auch guck dir mal die Zahl der Postings an. Also das sind irgendwie über 30.000 im Jahr oder so, was da Postings drauf gehen auf die Liste. Also
so, wo habe ich, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Warst du noch bei BitKeeper?
Nee, wollte ich jetzt eigentlich nichts weiter
also
dazu
ich kann,
sagen.
Ich kann auch sagen, dass wir grundsätzlich, also für unser gesamtes Toolset auch nur Software einsetzen, die Quellcode offen ist, und eigentlich das Einzige, was wir nutzen oder auf das wir aufsetzen, was wo wir nicht den über den Quellcode verfügen, ist Windows. Ansonsten ja Windows und gut, jetzt macOS enthält halt auch leider oder OS X eine Menge Teile, wo man nicht über den Quellcode verfügt. Man kann damit leben. Achso, die Nvidia-Treiber sind noch so eine etwas, also Grafikkartentreiber sind auch noch so eine etwas ärgerliche Ecke in dem Ganzen für uns. Aber es ist schon eine Qual eben.
Aber sag mal, warum es für dich wichtig ist, dass es frei ist.
Na, wichtig ist es deswegen, weil man ansonsten abhängig ist, also jede Software enthält Fehler, und weil man bestimmte Fehler, wenn man über den Quellcode nicht verfügt, man sie einfach nicht fixen kann. Das heißt, man macht sich abhängig von einem Hersteller, der plötzlich pleite gehen kann oder der einen einfach die Anfragen ignoriert, die man an ihn stellt oder andere Dinge. Und das ist einfach eine Frage jetzt der Abhängigkeiten, in die man sich begibt. Und je mehr Abhängigkeiten, da kann man fast sicher sein, dass über kurz oder lang man dann ausgebremst wird und meistens dann in dem Moment, wo man es am wenigsten gebrauchen kann. So. Mhm. Und dann, ja, es garantiert einfach ein gewisses Maß an Unabhängigkeit an der Stelle und ja, Kontrolle über sein eigenes Schicksal und das Schicksal der eigenen Software. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Ja, wollen wir dann vielleicht mal eher so noch ein bisschen in Richtung Werkzeuge weg vom Quellcode, Versionskontrolle und so weiter, Management hin zu Werkzeugen, die echt so in die Management, in die Kommunikations oder überhaupt.
Ja, vielleicht eins noch vorher. Es gab unter anderem ja auch im Wiki vorher die Frage so, oh Gott, was brauche ich denn alles so? Und ich meine, Versionskontrolle, ich denke, das ist so das Minimum. Da weiß jeder, dass man das braucht. Ja. Aber viele Leute haben halt keine Lust, sich das selber aufzusetzen. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Dienste im Web, die einem das halt abnehmen. Also Websites, die sich ganz speziell an Developer richten, wo man so mal eben mit 2-3 Klicks im Prinzip so die Kerninfrastruktur hat. Also vor allem bekannt, weil sie waren die ersten, wenn ich das richtig sehe. Waren sie die ersten? SourceForge?
Weiß ich jetzt nicht.
.net. Also wenn sie nicht die ersten waren, waren sie auf jeden Fall die ersten, die wirklich richtig bekannt waren. Wo halt sowas wie CVS und Subversion, also diese Source Code Kontrollsysteme drin waren, Mailinglisten drin geführt wurden, man so eine einfache Homepage hatte, so ein einfaches Forum und eben so die grundlegenden Werkzeuge. Ob man sowas nun benutzen sollte oder nicht, das ist nochmal so eine Frage für sich.
Es gibt, machen wir noch das Toolset vielleicht nochmal, also aus meiner Sicht komplett, also ganz wichtig ist dann als nächstes die Bildumgebung eigentlich. Das ist speziell für jetzt, wenn man in Sprachen, die man übersetzen muss, die halt gecompiled und gelinkt werden müssen, hat man halt irgendeine Steuerung, die halt die bei Änderungen abhängig von den Abhängigkeiten der einzelnen Teile dann einen entsprechenden automatisierten Prozess anwirft. Und das in Verbindung mit einer Versionskontrolle beispielsweise hilft gerade bei Multiplattformentwicklung, wenn man das ineinander verzahnt, gerade im Team, hilft es extrem, dass Änderungen oder Fehler, die jemand einbaut, sehr zeitnah erkannt werden. Das heißt, also Bildsystem und dann eben ein automatisierter Bild ist das nächste, der verbunden ist mit dem Software-Repository. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung mache an dem Quellcode und den jetzt überspiele in mein Repository, dann gibt es einen anderen Rechner, der überwacht die ganze Zeit das Repository und guckt, hat sich da was geändert, hat sich da was geändert. Wenn sich jetzt was geändert hat, nimmt er die Änderung, kopiert sich die, also checkt die aus oder ja, und startet eben selbst den Compiler, übersetzt es, baut das. Bei uns schließen sich dann noch die automatisierten Tests an und noch ein automatisiertes Packaging. Das heißt, also da ist also viel Automatisierung an der Stelle und das ist vielleicht auch so ein Hinweis oder Tipp, dass man alles, was man automatisieren kann, man möglichst auch automatisieren sollte, weil das dann einfach Fehlerquellen verhindert und ausschließt. Und gerade auch, das kam auch im Wiki, die Frage, ich meine, Softwareentwicklung wird immer teurer und wie kriegt man es halt besser und billiger hin? Und das ist wie überall Automatisierung. Ja. An der Stelle ist ein ganz wichtiger Punkt und dass die Tools, die man hat, dann alle ineinander greifen und einem eben Arbeit, also gerade Routinearbeit, nervige Routinearbeit möglichst abnehmen und man sich auf das Wesentliche beschränken kann.
Ja, ist dieses Computersystem-Array, was die ganze Zeit diese Builds macht beim Mozilla-Projekt?
Gibt es auch irgend so einen Namen für dieses Teil?
Kann ich
dir nicht sagen. Habt ihr das gerade?
Na, gibt es irgendwie Bonsai und das ist irgendwie der Baum. Also da gibt es jedenfalls auch ein größeres.
Ja, das Mozilla-Projekt ist ja insofern sehr interessant, als dass es eines der größten Open-Source-Projekte überhaupt ist und die ja auch nicht nur Software erzeugen, die auch eine ganze Menge Software-Werkzeuge erzeugen. Also am bekanntesten ist auch ein System, was wir jetzt so noch nicht angesprochen haben, nämlich quasi Systeme zur Verwaltung von Fehlern. Wenn da so ein Programm draußen ist und Leute stellen halt fest, da ist irgendwas braun, dann möchte man natürlich gerne irgendeine systematische Rückmeldung haben, die dem Entwickler möglichst viel Informationen darüber gibt, wo, wann, in welchem Modul, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Bedingungen ein Fehler aufgetreten ist und wo dann eben auch beide Seiten über einen längeren Zeitraum weiterverfolgen können, was denn nun eigentlich ist mit dieser Meldung, mit diesem Fehlerbericht. Also man nennt das einen Bug-Tracker. Mozilla hat dann dieses Bugzilla-Ding gemacht. Der Name ist sehr praktisch, weil das Ding kommt echt rüber wie ein Monster. Jeder, der Bugzilla benutzt, hasst es eigentlich, weil es wirklich unfassbar riesig ist. Also wenn man da einen Fehler abliefert, dann muss man, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Sachen ausfüllen. Man weiß bei der Hälfte überhaupt nicht, was bedeutet. Also es ist extrem für Entwickler von Entwicklern. Also es ist eigentlich, man merkt so richtig, dass es so wieder mal überhaupt nicht für den End-User konzipiert wurde. Aber es gibt mittlerweile viele kleine Systeme, was wir zum Beispiel verwendet haben, was ganz nett ist. Das ist ein System, das heißt Track, T-R-A-C. Und das ist auch so ein einfacher Bug-Tracker, der allerdings noch zwei schöne Eigenschaften hat. Erstmal lässt er sich sehr gut verheiraten mit diesem Versionskontrollsystem, mit diesem Subversion. Das heißt, man merkt, man kann das eben so gut verbinden, sodass wenn irgendein Fehler gemeldet wurde und dieser Fehler wurde auch behoben, dann kann man eben auch gleich in demselben System ganz konkret diese Änderungen im Code sehen, was eben einerseits gut für Entwickler ist, andererseits so für Power-User. Also es ist alles sehr schön miteinander verwoben. Und sie haben auch noch so ein kleines Wiki mit dran gedonnert, sodass man das eben auch noch leicht dokumentieren kann. Das ist ein sehr praktisches System. Ich mag zwar das Wiki nicht, aber ich finde die Idee von Track ganz gut. Was verwendet ihr so als Fehlerrückmeldungssystem?
Also ich bin Bugzillas Fan, muss ich sagen. Hängt halt auch damit zusammen, dass also ich bin Entwickler, ich kann mit dem System gut umgehen. Finde, dass man kann da auch schön das integrieren. Also gerade so die Kommunikation auch zwischen Versionstracker und Bugzilla. Also man kann dann so Dinge machen, wie dass man, wenn man eine Änderung im Versionskontrollsystem eincheckt und da in einem bestimmten Format irgendwie halt reinschreibt, das schließt jetzt diesen oder jenen Bug, dass das dann dort automatisch übernommen wird und dann eben den Bug im Bug-Tracker schließt zum Beispiel. Solche Dinge. Ich persönlich bin großer Bugzilla-Fan in der Hinsicht.
Und wir nehmen auch Bugzilla.
Echt?
So, Und es ist zwar nicht hübsch, aber es funktioniert. Also es ist einfach, für Entwickler ist es okay.
Gut abgehangen sozusagen.
Gut abgehangen. Es ist auch, also mit dem Mails verschicken und also es passt. Also wir haben jetzt nicht unbedingt den Bedarf, also man kann es an alles anpassen. Es ging auch relativ schnell, das einzurichten und es eignet sich nicht so sehr, wenn man jetzt Kunden direkt Bug Reports machen lassen will oder so. Das kann man vergessen. Da braucht man wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber so für die Entwickler ist das wunderbar.
Thank you.
Chaos Radio, Software, Projektmanagement. Jetzt haben wir schon einige Tools aufgezählt, aber was mir gerade so ein bisschen gefehlt hat, ist Dokumentation. Was benutzt ihr denn da? Also wie macht ihr das mit der Dokumentation? Habt ihr Dokumentation? Real Programmers don't document.
RTFS, sage ich da mal nur dazu.
Was?
S? Read the fucking source.
Genau. Nein. Use the source loop. Genau.
Ja, nein.
Das ist eine andere Umschreibung des Programmierers für leck mich cool. am Arsch.
Aber RTFS gefällt mir.
Ja, nein. Natürlich haben wir Dokumentation. Was für eine Frage. Sie ist nur irgendwie 4 Jahre alt. Nein. Wir verwenden im Netfilter-Projekt und auch in allen anderen Projekten, in denen ich involviert bin, keine Tools zur automatischen Generierung von Dokumentation. Also es gibt ja so Systeme wie zum Beispiel Doxygen, ist ein bekanntes davon, wo man als Entwickler im Quellcode als Kommentar sozusagen in einen bestimmten Syntax hineinschreibt, ja, jetzt diese Funktion hat diesen oder jenen Parameter und was weiß ich, die wo man dann so eine kleine Dokumentation macht. Das ist eine Art Referenzdokumentation zu Softwaremodulen. Sowas verwenden wir nicht. Ja, mag durchaus sinnvoll sein, aber ist halt die Frage, was für eine Dokumentation will ich haben? Also solche Systeme zur automatischen Dokumentationsgenerierung eignen sich meiner Meinung nach eben zur internen Dokumentation von irgendwelchen Schnittstellen, von Bibliotheken, von sonstigen Dingen. Aber jetzt Anwenderdokumentation oder ähnliches automatisch aus dem Programm heraus zu generieren oder so, glaube ich nicht, dass das irgendwie Sinn hat oder überhaupt funktionieren kann. Das heißt, wir schreiben Dokumentation völlig getrennt von Software. Ja, bei uns wird Dokumentation in DocBook geschrieben als Format. Ja, da gibt's unterschiedliche Leute, die Dokumentation schreiben. Es gibt Leute, die Dokumentation übersetzen im Projekt zum Beispiel. Also wir haben auch chinesische Dokumentation zum Beispiel.
Ich stelle mir gerade vor, wir schreiben Dokumentation unabhängig von Software. Manchmal sitzen die jahrelang und schreiben nur Dokumentation, so Fantasiedokumentation.
Also
völlig unabhängig von Software.
Also bei uns ist es auch so, dass die Endbenutzer Doku auch von Hand geschrieben wird. Ansonsten setzen wir aber schon eine ganze Menge automatisierter Verfahren ein. Also Doxygen auch, wobei ich sagen muss, dass die Nützlichkeit sich eher in Grenzen hält. Tatsächlich im Vergleich zu eigentlich einer ordentlichen Struktur, einer vernünftigen Benahmung und einfach einer verständlichen Software. Da fügt dann, also wenn das stimmt, wenn dann kann man fast auf Doxygen wieder verzichten, weil das ist dann auch nur unnötiges Geschwafel, so ein bisschen was dann drumherum. Also wenn man vernünftige Konventionen hat über wie Fehler signalisiert werden, wie Variablen benannt werden, wie so Ownership gemanagt wird von Objekten in dann ist das also die wichtigen Dinge stehen dann sowieso nicht in der Doxygen-Dokumentation drin, beziehungsweise die kann man sich dann auch selber durch Hingucken erschließen, das was automatisch daraus kommt. Was wir aber eine nette Sache, die wir machen, sind Tutorials, die wir schreiben, die verlinkt sind, aber mit unserem automatischen Bildsystem. Weil ein Problem ist, wenn man Tutorials mit Beispielen hat, dass sich irgendwas ändert und es ist nichts ärgerlicher, als wenn man in der Dokumentation ein Beispiel hat, was nicht funktioniert. Und deswegen werden unsere Tutorials, also die Beispiele in den Tutorials, mit automatisch getestet im Bildprozess und die visuellen Ergebnisse werden halt auch automatisch generiert, sodass man an der Stelle eben immer funktionierende Tutorials hat. Das finde ich einfach großartig.
Oder sie zumindest die realen Fehler enthalten, ja. Die dann auch tatsächlich
drin sind. Kleiner Scherz so von Nachrichten. Verstehe. Thank you.
ganz besondere Zeiten erfordern ein ganz besonderes Radio.
So, jetzt komme ich nämlich. Otto Dumke, was sagt dir das?
Nichts.
Ja, mir auch nichts.
Das Fritz Popkick Radio.
Mit einer besonders besonderen Besonderheit. Alle Spiele der deutschen Nationalelf werden live kommentiert von Tommy Wosch und Marco Seifert.
Deutschland.
Aufgabenverteilung ist relativ klar. Der Marco ist zuständig für Stammeln, Stottern, Fehlinformationen.
Ja?
Und ich für große Emotionen. Fakten, Fakten, Fakten.
Also, immer wenn Deutschland spielt, Fernseher an, Ton aus, Radio laut. Dann Deutschland sehen und Wosch und Seifert hören.
Morgen Nachmittag geht's weiter mit Deutschland gegen Argentinien. Juhu!
Ab 17 Uhr mit Tommy Wosch und Marco Seifert und im Radio.
Fritz vom RBB.
2:30.
Fritz, Info.
Nachrichten.
Mit Mario Bartsch.
Nach dem Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen hat die Europäische Union die Konfliktparteien zur Mäßigung gemahnt. EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner sagte, beide Seiten müssten einen Schritt zurück machen, um eine unkontrollierbare Krise zu verhindern. Sie forderte die Palästinenser nachdrücklich auf, den verschleppten israelischen Soldaten freizulassen. Von Israel verlangte sie, eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Die Große Koalition erwägt, einen Zeitungsbericht zufolge, eine völlig neue Steuer zur Finanzierung der Gesundheitsreform. Das Bundesfinanzministerium sei beauftragt worden, Modelle für eine solche Gesundheitssteuer durchzurechnen, berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf mehrere Koalitionsvertreter. Mehrere tausend Schüler und Studenten haben in Wiesbaden und Hamburg gegen Studiengebühren und Verschlechterungen im Bildungsbereich demonstriert. Nach Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen beschloss am Abend Hamburg die Einführung von Semestergebühren ab Sommer 2007. Hessen will ab Herbst 2007 Gebühren erheben. Nach insgesamt 4 Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Außerdem sollen Bewegungsmelder in Bereichen installiert werden, die nur vom Personal betreten werden dürfen. Zum Fußball. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist heute erneut spielfrei. Die FIFA benannte am Abend den Slowaken Lubosch Michel als Schiedsrichter der Partie Deutschland gegen Argentinien am Freitag in Berlin. Das deutsche Team geht ohne verletzte Spieler in das Spiel. Die Aufstellung wird Jürgen Klinsmann aber wohl erst morgen bekannt geben.
Wetter.
Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad.
Verkehr.
Die Landstraße 33 Manchnow Richtung Hönow ist an der Kreuzung Hönow nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Und A100 Stadtring Berlin Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Hohenzollerndamm und Spandauer Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Mario. 12:55.
Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder.
Und zwar Chaos Radio 114. Ja, wir haben uns unheimlich gefreut, darauf mit Axel gleich telefonieren zu können. Axel, halt durch.
Wir haben ein kleines Problem mit diesem unglaublich hochqualitativen Touchscreen-Telefonanlagen-Computer-Gedöns. Das verhält sich nämlich gerade sehr eigenartig. Also bleib einfach dran, Axel. Also möglicherweise, also
ja. Wir kriegen dich schon.
Wir kriegen dich schon. Kurz vor eins. Ich kann
kotzen. Genau. Und wir sind jetzt im Endsport. Und gegen Ende sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar von den sozialen Aspekten der Software-Projektmanagement nochmal ansprechen. Jetzt, wo wir so viel Technisches haben fallen lassen. Was brennt euch denn auf dem Herzen, Jungs?
Na, ich hatte noch das Thema Ehrlichkeit in der Softwareentwicklung.
Harald möchte gerne das Mikrofon eingeschaltet bekommen, Holger. Meinst du, kannst du ihm helfen?
Okay. Steuerung alt entfernen.
Während sich Holger mit seinem Windows-Computer rumärgert, sagte Pavel.
Ja, Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit ist wichtig.
Wichtigkeit ist ehrlich.
Wichtigkeit ist ehrlich, Ehrlichkeit ist wichtig, ja. Nein, weil eben es oft genau daran mangelt. Also es fängt schon mal an, natürlich das große Problem Ehrlichkeit zu sich selbst. Wie viel kann man tatsächlich schaffen in einer bestimmten Zeit? Das fällt praktisch jedem. Also ich kenne kaum Programmierer oder Entwickler, die sich nicht überschätzen würden oder nicht den Zeitaufwand unterschätzen, den es braucht, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, die sie vorher so noch nicht erledigt haben. Wenn man etwas schon mal gemacht hat, kann man das ganz gut einschätzen, aber gerade bei neuen Dingen. Aber das Ganze wird natürlich im Team, kann das natürlich sehr schnell fatal werden, auch im kommerziellen Umfeld, wenn man für einen Kunden arbeitet. Dann fällt es auch oft sehr schwer, jetzt schlechte Nachrichten zu überbringen. Oder man versucht sich dann irgendwie um unangenehme Wahrheiten herumzumogeln. Und ja, wir hatten irgendwo Toll Collect auch wieder als typisches Beispiel, wo es an verschiedenen Stellen einfach an Ehrlichkeit offenbar gemangelt hat, wo das Projekt von Leuten geplant wurde und Zeiten festgelegt wurden, ohne dass man jemanden mal gefragt hat, wie lange dauert es wirklich. Das heißt, man war schon mal ganz am Anfang gegenüber dem Kunden, in dem Fall der Regie, einfach nicht ehrlich.
Ja, die wollten aber auch nicht, dass man ehrlich war zu ihnen, oder? Also ist es eine Frage des Kunden?
Gut, man kann natürlich sagen, okay, der Kunde will manchmal belogen werden oder will die Wahrheit nicht hören. Das habe ich auch oft genug erlebt, dass ich gesagt habe, nicht 6 Wochen vorher, es wird nicht rechtzeitig fertig. Man sagt, bin ich teilweise ignoriert worden, so nach dem Motto, wie kann der jetzt schon 6 Wochen vorher wissen, dass es nicht fertig wird? Er hat doch immerhin noch 6 Wochen Zeit. Können die dann nicht einfach schneller arbeiten? Oder
ja, da ist Toll Collect natürlich ein exemplarisches Beispiel für. Also das musste aus politischen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden. Und es wäre auch egal gewesen, wenn alle gesagt hätten, das wird nicht fertig, Herr Stolpe hätte gesagt, das ist dann fertig. Das ist genauso wie dieses Studio hier, das war auch noch nicht fertig, als wir hier eingezogen sind, aber der Sender war 10 Jahre alt.
Gerade bei politisch initiierten Großprojekten, da brauchen wir ja nicht nur Toll Collect anschauen, da können wir uns die Gesundheitskarte zum Beispiel anschauen, zu der wir nächsten Monat eine Sendung machen.
Toll, jetzt haben wir schon das Thema.
Ja, dann können wir jetzt nach Hause gehen.
Nein, aber Politiker werden in gewissen Jahreszyklen gewählt und sitzen eine bestimmte Zahl von Jahren irgendwie in einem Ministerium und die müssen dann eben Projekte initiieren, die vor dem Ende ihrer Amtszeit irgendwie fertig werden. Aber das ist jetzt kein spezifisches Softwareentwicklungsproblem.
Ja, das ist richtig. Und es kostet nicht ihr Geld. Also ich glaube, das ist auch immer wieder abhängig davon, ob das eigene Geld kostet.
Das ist richtig, oder nicht. Ja, das sind auch nochmal ganz andere Aspekte. Aber das also mit der Ehrlichkeit und mit den zeitlichen Abschätzungen und so weiter, das kann ich auch so bestätigen. Also ich kenne kein Projekt, das jemals irgendwie früher fertig geworden wäre, als irgendwie die Prognosen und die Aussagen so immer gegeben, angegeben haben, beziehungsweise eben vereinbart war. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich bei kommerzieller Softwareentwicklung eine ganz andere Rolle spielt. Also es gibt so eine Aussage zu freier Softwareentwicklung, die von Alan Cox stammt. Das ist auch ein sehr bekannter Linux-Kernel-Entwickler und freier Software-Enthusiast, der sagt, also freie Software ist per Definition zu spät, weil die Entwicklung von freier Software beginnt dann, wenn irgendein Entwickler ein konkretes Problem hat, das er lösen will. Wohingegen bei kommerzieller Software, also jetzt bei zumindest Massensoftware, ist es so, dass also sich irgendwie ein Product Marketing Department Gedanken macht, zu welchem Zeitpunkt könnte man dann ein Produkt mit diesem oder jenem Funktionsumfang gut auf dem Markt verkaufen, und dann wird entwickelt, dass es dann fertig ist, wenn man denkt, dass es sich auf dem Markt gut verkauft. Und es wird nicht erst angefangen zu entwickeln, wenn der Markt schon einen Bedarf hat.
Das Telefon geht übrigens wieder. Wollen wir mal versuchen, ob Axel noch da unter dem Knopf ist?
Ja, guck doch mal.
Axel?
Guten Morgen, Jan.
Ah, hallo. Nichts für ungut.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Musstest du jetzt nochmal anrufen oder haben wir dich aus dem Keller geholt?
Nee, das sind zwei voneinander unabhängige Systeme. Also ja, das, was hier einfriert und abschmiert hat.
Das ist nur das Frontend, wie das so neudeutsch heißt. Ne?
Okay, jetzt spricht das Backend zu uns. Ja, was hast du auf dem Herzen?
Genau. Ja, ich habe ganze Zeit euch zugehört und habe festgestellt, dass ich irgendwie einen netten Spagat zwischen all den Problemen habe bei mir auf Arbeit. Auf der einen Seite genau das, was beim Extreme Programming auftritt. Wir haben eine Idee, was wir machen wollen, und während das Programm das erste Mal in seiner Beta-Testphase dem Nutzer in die Hand gegeben wird, stellt sich heraus, was er eigentlich wirklich machen will. Ich muss dazu vielleicht als Randbedingung vorausschicken, ich arbeite in einem Institut der Grundlagenforschung, und da ist einfach von vornherein noch nicht so abzusehen, was denn überhaupt passieren soll und in welche Richtung das Messsystem überhaupt entwickelt werden soll. Wir wissen, okay, wir haben die und die Teile, die wollen wir bewegen, irgendwie. Und aber spätestens bei der Frage, wie wollen wir denn die Teile bewegen und in welche Richtung und welche Parameter wollen wir gleichzeitig oder nacheinander ändern, die Frage ist bei Beginn der Softwareentwicklung irgendwie noch so weit in den Sternen, dass keiner so prophetisch veranlagt ist, dass er damit was anfangen kann. Auf der anderen Seite, spätestens wenn der Erste damit vernünftig messen kann, wird das allen Nutzern, die bei uns dann als Gäste kommen, zur Verfügung gestellt. Und die wollen dann alle damit messen. Die haben dann alle Ideen, was sie dann alles noch irgendwie geändert haben möchten. Das ist wirklich eine richtig spannende Geschichte. Auf der einen Seite ist man ohne CVS relativ erschossen, zugegebenerweise, weil manche Sachen gehen irgendwie nur drei Versionen zuvor. Dabei fällt mir ein, was liebe ich OpenVMS oder seinen Vorgänger, der auch ohne der Vorsilbe Open auskam, als es noch, ohne dass ich mir auch nur im geringsten Gedanken darum machen musste, die Software ganz alleine immer wieder eine neue Version abgelegt hat und hinten eine Versionsnummer dran gehängt hat. Es hat nie wieder jemand geschafft, so ein Dateisystem zu entwickeln.
Ja, wobei es sich aber auch immer nur auf eine Datei bezog.
Ja gut, aber ich hatte zumindest die Chance zu sagen, okay, ich konnte sogar dem Linker sagen, nimm bitte die Datei mit Versionsnummer 58 statt 60. Überhaupt kein Problem gewesen. Sowas ist heute einfach nicht mehr drin. Ich habe nie wieder ein System gefunden, was das kann.
Dann schreib doch eins.
Ja, der Bedarf scheint nicht besonders groß zu sein. Ich habe mir auch schon häufiger Gedanken darüber gemacht, ob man sowas nicht haben will.
Ja, aber ich weiß es nicht. Doch. Ich glaube einfach, es haben sich zu viele Leute mit den Krankheiten einfach arrangiert, mit denen sie arbeiten müssen.
Es gibt verschiedene versionierende Filesysteme. Bei, also Oracle hat zum Beispiel auch eins im Angebot.
Stimmt, richtig. Okay, läuft das unter HPUX 1020? Nein, gut, lassen wir das.
Ja, worauf wolltest du denn eigentlich hinaus?
Ja, das Problem ist, es ist immer wieder spannend, den großen theoretischen Erörterungen zuzuhören, die man irgendwann auch im Studium über Softwareentwicklung gehört hat, bis man da das erste Mal über so ein Problem stolpert, was irgendwie da überhaupt nicht drin ist. Also wirklich ganz und gar nicht drin ist, weil die ganze Theorie, die ist, also auf der einen Seite, okay, die klassische Theorie sagt, okay, wir schreiben ein Lastenheft und ein Pflichtenheft und wenn wir damit fertig sind, ist die Entwicklung so, hat uns die Wissenschaft so weit überholt, dass wir uns das eigentlich sparen können, was wir in die Tonne treten können.
Was für Probleme sind denn das, die da bei euch auftreten?
Ach, naja, also im Endeffekt, das Ganze basiert auf einem mehr oder weniger Echtzeitsystem, also es ist ein Echtzeitsystem, ganz unten drunter liegt ein Weg. Works von Wind River. Darauf basierend läuft ein Internetprojekt, was sich EPICS nennt. Experimental Physics and Industrial Control System. Was, naja, mag ich jetzt nicht lang und breit auseinandersetzen, ist im Prinzip ein Projekt, was irgendwo in den USA mal gestartet worden ist, an einer Beschleunigereinrichtung, ich glaube in Los Alamos. Und was sich irgendwie als relativ brauchbares System entwickelt hat, um viele kleine Rechner miteinander zu vernetzen, die alle untereinander Daten austauschen. Und das bekannte System, was damit gesteuert wird, ist wohl das European South Observatory, die unter ihren Spiegeln endlos viele Stempel haben, um die thermische aus den
Kommen wir mal zu eurem spezifischen Problem.
Ja, okay. Und die Sache ist einfach die, darauf basierend, mit Hilfe dieses Systems baust du also irgendwie eine Steuerung, mit Hilfe derer du in der Lage bist, optische Elemente, sagen wir mal ganz einfach, optische Elemente zu bewegen. Und jetzt kommt der Nutzer und sagt, ja, ich möchte aber das so bewegen und das so bewegen und das so bewegen. Und das möglichst gleichzeitig und möglichst synchron und das eben nicht synchron. Und wenn das fertig ist, dann das so und dann das so. So wie du das, sagen wir, okay, ja, hören wir zu, machen wir, reden wir in einer Woche drüber, kannst du so fahren. Kaum bist du damit fertig, kommt der Nächste und sagt, ja, so wollen wir es aber nur gerade nicht. Und das darf also keinesfalls passieren und das darf also sich überhaupt nicht bewegen. Dafür muss ich das und das und das bewegen.
Ja, da hast du also sozusagen das typische Problem, dass du keine klare Vorgabe hast, wer sozusagen dein Auftraggeber ist, der dir spezifiziert, wie jetzt das User-Interface aussehen soll.
Das Problem ist, das wird es nie geben. Das wird es einfach nie geben, weil selbst derselbe Nutzer, die mir also irgendwie vor 14 Tagen sagte, ich möchte das und das und das bewegen, der macht das jetzt 14 Tage und stellt fest, ja Mist, also ja, ist nicht schlecht, das tut auch das, was ich dir gesagt habe, aber es nützt mir so überhaupt nichts. Ich muss doch bitte das festhalten und das bewegen und den Parameter am besten symmetrisch mit dem Parameter ändern, weil halt Grundlagenforschung, das gab's einfach noch nie. Und an der Stelle bist du also mit so einem Projekt, stehst du, also es ist immer ein Running System. Ja. Es gibt nie irgendwie das System, was gerade läuft. Mhm. Du hast eigentlich fast an jedem Experiment, auch wenn die Hardware in vielen Fällen gleich aussieht, hast du nicht im Experiment ein anderes System.
Ja, ich denke, also das hat mit der Grundlagenforschung jetzt auch gar nicht so viel zu tun. Das sieht man in vielen Softwareprojekten ganz generell. Dass einfach hier die Definition, das Anforderungsprofil sich dynamisch ändert, im Laufe der Zeit fortentwickelt und so weiter, sehe ich auch jetzt grundsätzlich als kein großes Problem an. Immerhin, also ich meine, man muss halt das irgendwie mit der Abrechnung dann irgendwie konkretisieren, also ab wann ist das Projekt abgeschlossen und was ist dann Folgeauftrag und so weiter?
Eigentlich nie. Es ist nie abgeschlossen. Mhm. Gut, ich bin also kein freier Entwickler, ich bin also einfach angestellt bei diesem Institut. Die Sache ist tatsächlich, die ein einzelner Nutzer ist tatsächlich eine messbare Größe. Also, wenn der wirklich einen Wunsch hat, also wir müssen nicht warten, bis 20 Leute sich zusammengefunden haben, die sagen, wir wollen das machen, sondern tatsächlich ein einziger ist eine kennbare Größe. Ne?
Also wie wir damit, wie wir mit wechselnden Anforderungen umgehen, ist halt eine Methode auch aus dem Extreme Programming, ist die Priorisierung. Ja, das heißt, wir machen, also man versucht es eben auch transparent zu machen, wie lange bestimmte Dinge dauern und lässt dann halt dem, ich sag mal, Kunden in Anführungszeichen dann die Wahl der Entscheidung und was ganz wichtig ist, ihm klar zu machen, dass er nicht alles haben kann, dass halt jede Entscheidung, die er trifft, eben auch zwei Seiten einer Medaille ist. Das heißt, eine Mark oder ein Entwicklertag kann nur einmal ausgegeben werden und dann muss eben der Nutzer dann einfach Entscheidungen treffen. Und da ist es gut, eben auch wieder an der Stelle das Thema Ehrlichkeit und Transparenz und das entsprechend zu strukturieren. Manchmal gerät man dann natürlich, das ist dann die besonders ärgerliche Variante, wenn man dann an Leute gerät, die dann zwar erstmal priorisieren, aber nachdem man dann die Sachen erster Priorität abgearbeitet hat und die Sachen, gegen die sie sich entschieden haben, dann plötzlich doch noch haben wollen. Das sind dann so die Momente, wo einem dann doch manchmal einfach der Kragen platzt und man sagt,
Axel, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, okay.
Tschüss.
Ich wünsche euch noch was. Tschüss. Jo.
Ja, das scheint halt immer wieder so das Problem zu sein, so diese Sache mit den Anforderungen. Und wie macht ihr denn das eigentlich? Wie notiert ihr eigentlich so Feature-Wünsche? Das ist halt auch immer so ein großes Problem, was ich sehe. Also wie bringt man diese ganzen Wünsche und also Verbesserungsvorschläge?
Was ich mich ja frage, ist, warum kriegt ihr das nicht hin? Warum kriegt ihr es nicht hin, euren Kunden zu sagen, so ist es und so bleibt es? Entschuldige. Weil das klingt so, ich weiß nicht, ich habe früher mal Daily Soaps produziert. Und da hatten wir montags um 10 war die Produktionsbesprechung. Und alles, was nicht in der Produktionsbesprechung besprochen wurde, war nicht existent. Und da gab es überhaupt keine Verhandlungen drüber.
Nee, so,
und da
so,
konnten Kostümbildner noch 100 Mal kommen und sagen, ja, ich brauche aber, nee, gibt's nicht.
Nee, so läuft es dann, aber da muss man aber auch dann einen bestimmten Stand, eine Konsequenz und Disziplin an den Tag legen, ohne jetzt aber dann unfreundlich zu...
Das ist immer das Komplizierte wahrscheinlich.
freundlich, aber bestimmt an manchen Stellen und eben am möglichst gleich vom Anfang an versuchen, eine Vertrauensbeziehung herzustellen. Da ist auch XP, ich kann auch noch mal auf unsere, noch auf die Chaos Radio Express Sendung an der Stelle verweisen, wo wir es ganz gut erläutert haben, wie man halt am Anfang eines Projekts eine Vertrauensbeziehung herstellt, indem man über Ängste redet, die halt auf beiden Seiten bestehen, wenn man so eine Entwicklungsbeziehung beginnt. Und wenn man sich darüber am Anfang offen austauscht, dann fällt es auch leichter im Verlauf wirklich ehrlich sich auszutauschen und das Ganze halbwegs vernünftig zu steuern.
Hier meint gerade einer im Chat, man sollte jedem größeren Entwicklerteam einen Psychologen zur Seite stellen.
Ja, also gute Entwicklungsleiter sind eigentlich auch, haben, glaube ich, durchaus gewisse psychologische Erfahrungen, Einfühlungsvermögen,
nicht einfach soziale Kompetenz. Und auf den Mailinglisten niedermachen?
Es
gibt Leute, die schwören auf solche Systeme.
Ja, also Steve Jobs wird nachgesagt, dass er irgendwie als Entwicklungsleiter diese Art von Führungsstil hatte, indem er die Leute, nachdem sie 90 Stunden die Woche entwickelt haben, dann noch komplett rund gemacht hat, so nach dem Motto.
Ich kenne einen Produktionsleiter vom Film, der hat deswegen mal eins auf die Fresse gekriegt.
Diesen Dreck will ich hier in meinem System nicht sehen. Alles weg, nochmal neu schreiben. So solche Sachen sollen da.
Man wundert sich, dass er überhaupt Erfolg
Steven
hat
Jobs Methode. Hat deswegen mal eins auf die Fresse.
Ach so, okay. Weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand sowas auf Dauer gefallen lässt.
Nee, also es gab da Handgreiflichkeiten in seinem Team.
Was für ein wunderbares Ende zum Thema Softwareentwicklungsmanagement.
Genau. Entweder freundlich sein oder es gibt eins auf die Fresse.
Developers. Das war Chaos Radio 114. Im Studio waren Harald, Pavel und Tim. Chaos Radio 115 wird sich beschäftigen mit der Gesundheitskarte, also mit dieser Chipkarte, die wir bald gezwungen werden zu benutzen, wo dann irgendwie unsere Daten drauf sind. Ich habe gesagt, mein Gott, trägt das denn 3 Stunden? Und habe erfahren, dass es nicht nur um eine Chipkarte geht, sondern um ein einmal Umkrempeln des Gesundheitssystems, zumindest der Datenerfassung und Verarbeitung in diesem System.
Genau, die Digitalisierung des Gesundheitswesens sozusagen.
Das wird hochspannend, das wird hochinteressant, das wird relativ wenig Technik und sehr viel Soziokulturelles beinhalten, vermute ich mal.
Ah, da gibt es auch viel Technisches. Unsere Mischung halt.
Unsere Mischung halt. Erzählt es weiter, da gibt es dann wirkliche Neuigkeiten, die auch noch nicht in der Zeitung stehen. Die stehen dann erst in 3 Jahren drin, wenn diese Karte längst eingeführt ist und wir darunter leiden. Am 26. Juli, am 26.07., da gibt es das Chaos Radio 115, denn das ist der letzte Mittwoch im Monat. Die frische Datenschleuder ist raus, findet ihr unter www.ccc.de.
Genau, es gibt Chaos Radio auch als Podcast unter chaosradio.ccc.de. Diese Sendung, alle anderen Sendungen, das ganze Archiv. Da gibt es jetzt übrigens auch den ganzen letzten Kongress, den 22. Chaos Communication Kongress, 22C3 vom letzten Jahr, gibt es jetzt auch als Audio- und Video-Podcast zum Abonnieren. Es gibt die Datenschleuder dort als Podcast zu abonnieren. Und vor allem gibt es halt auch noch Chaos Radio Express, das Chaos Radio für zwischendurch, was nicht immer ganz so lang ist wie diese Sendung. Aber dafür wird auch nicht so laut gelacht. Und ja, wir hoffen, dass das auch nach wie vor ein Angebot ist, was euch berührt. Und wenn dem so ist oder auch wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr uns immer Feedback schicken an chaosradio@ccc.de. Das ist immer gerne gesehen, auch wenn ihr nichts Konkretes habt. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung. Das hält auch uns am Leben. Und ja, das solltet ihr tun.
Im Folgenden der Nightflight mit Martin Petersdorf. Danke für die Aufmerksamkeit.
Genau. Gute Nacht. Und jetzt gibt's noch ein bisschen...
Ich habe schon Tschüss gesagt.
Ja, aber ich habe doch hier noch den Musikwunsch.
Was
ist das
für
jetzt
Musikwunsch?
Meine Musik oder ist das deine
Musik? Das ist deine Musik.
Okay, na gut, dann werde ich das jetzt...
Du wirst jetzt nochmal so eine richtig schöne, miese Pause reinhauen. Ne?
Genau, wie das so ein unprofessioneller DJ macht. Der
hier. Ja, sicher. Hier aber du bist ja Podcaster, Musik. Woher sollst du wissen, wann der Sack zu ist?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier noch eine Maus, irgendwie keine ordentlichen Regler. Das ist alles elend. Schlimm, oder?
Ja, das Radio okay. Wird sterben.
Na dann... Schicken wir euch jetzt erstmal in die Warteschleife. Bis bald. Tschüss.
Ruf deine an.
Mahlzeit.
Guten Tag, Sie haben's eilig. Das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist Ihnen heilig. Doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen. Für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie bereit. Ich bin die Warteschleife und ich bin endlos lang. Ich bin die wirklich viel. Und jetzt hängen sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben sie sicher schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für